Herzlich willkommen bei Nerdmate Folge 5 mit mir und dem Daniel heute.
Hallo.
Ja, wir reden heute ein bisschen über Embedded Systems, Mobile Hardware und den geilsten Scheiß aus der Embedded-Technologie. Und deswegen habe ich auch den Daniel hier, weil er ist da so ein kleiner Experte. Aber Daniel, stell ich mal kurz eben selber vor.
Ja, also ich bin der Daniel. Ich bastel halt viel mit so Hardware-Scheiß, so sagen wir mal, rum. Und ich wurde quasi von Christian genötigt, mal hier so ein bisschen was zu sagen. Und ich weiß, das sieht man nicht, aber er hat die Waffe immer noch. Und naja.
Ich habe die Waffe und was, wenn er was Falsches sagt hier, eigentlich hat er schon zu viel erzählt, ne? Ja, klären wir gleich.
Wenn der Podcast irgendwann bei 10 Minuten abrupt abbricht, dann Suchmeldung bitte an meine Eltern und
wir müssen es hier nicht übertragen, ne?
Ja.
Also, wir reden ein bisschen über Embedded Hardware. Kannst du jetzt am besten mal ein bisschen was anfangen? Worum geht's eigentlich? Was ist das eigentlich?
Also im Prinzip ist es so, wir haben irgendwo Geräte, die sind halt ein bisschen versteckt und die arbeiten halt. Also wir haben jetzt quasi so eine Anwendung. Wir möchten halt irgendwas bauen, irgendwo was Kleines hin, wo jetzt kein großer Rechner hin soll. Und da nimmt man sich halt so kleine Hardware und dreh das Mikrofon näher. Und dann nimmt man halt kleinere Hardware, weil die halt weniger kostet. Die ist auch leichter und ist auch meistens sogar günstiger.
Ja, das klingt ja cool. Warum haben wir das nicht alle schon?
Weil, ich sag mal so, wenn man jetzt so einen normalen Typen hingeht und sagt, hier, programmieren wir mal so einen Mikrocontroller, dann wird er halt sagen, wie? Es ist halt relativ kompliziert, auch sowas selbst zu bauen. Also im Prinzip haben wir alles schon sowas. Im Handy, in der Waschmaschine wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich jetzt so Android, iOS quasi so Embedded Hardware für die Massen.
Richtig, aber ich sag mal so, zum Rumspielen machen es halt die wenigsten, weil es halt relativ kompliziert. Also kompliziert ist es nicht, aber es ist halt relativ...
Das heißt so, diese Embedded Hardware ist ursprünglich dieses Ziel gewesen, Computer für eine Anwendung einfach und billig herzustellen.
Ja, im Prinzip schon. Und das war gut, im Prinzip macht man es heute so mit dem Raspberry, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Man bastelt halt damit sehr, sehr viel rum.
Ja, was ist denn aktuell so das Level hier in der Welt? Also hat sich ja sicher entwickelt, ne? Wir können jetzt so ein bisschen historisch anfangen.
Ja, sag mal so, je nachdem, wo du jetzt anfangen willst. Also du kannst sagen, du hast jetzt inzwischen schon ganze Server, die auf ARM-Prozessoren laufen, also kleinere Prozessoren, die halt wenig Strom verbrauchen.
Ja. Wenn ich mal so fragen darf, was unterscheidet jetzt ein ARM-Prozessor von so einem normalen Prozessor?
Im Prinzip grob gesagt die Technologie. Ja. Also die sind halt leistungsfähiger bei weniger Stromverbrauch.
Ah, cool. Das heißt, im Prinzip ist das unser Stromproblem löst.
Das ja, genau. Quasi. Das Ding ist auch, ARM produziert nicht selber, die vergeben halt nur die Lizenzen dafür. Das heißt, Toshiba, Texas Instruments oder so. Oder
aber die beruhen halt alle auf denselben Spezifikationen.
Ja, ja, klar. Die kaufen sich halt die Designs dafür und die bauen die Dinger halt nach.
Ja, wieso ist halt jetzt Intel nicht so stromsparend? Das, was mich immer interessiert, warum schafft es Intel nicht, stromsparender zu werden?
Vielleicht wollen sie es auch gar nicht, ich weiß es nicht.
Vielleicht liegt es auch an dem Leistungsprofil, ne? High-End und gegen... die haben ja andere Zielrichtung, glaube ich, weil Intel ist ja dieses, wir wollen maximale Leistung und ARM ist halt, wir wollen maximal Strom sparen.
Ich sag mal, inzwischen sind sie ja sogar schon so weit. Ich meine, das iPhone hat ja jetzt auch schon ein paar ARM-Prozessoren drin.
Ja, den A5, glaube ich, oder A4 oder so, wie heißen sie?
Nee, größer ist das schon, A16 oder A15.
Ernsthaft?
Ja, das sind große, richtig große Prozessoren, schon mit 2,4 GHz und Dual-Core und was weiß ich auch alles drin.
Das ist ja schon mega.
Aber ich sag mal, die Dinger verbrauchen keinen Strom. Wenn du einen normalen Rechner hast, eine normale CPU, so ein AMD, der relativ stromsparend ist, verbraucht so um die 100 Watt und so ein ARM, der verbraucht vielleicht 5 im Höchstleistungsbetrieb.
Ja, ist ja gut. Das ist auf jeden Fall eine gruselige Zukunft für die Firma, die ARM herstellt.
Man muss unterscheiden, so ein ARM, der hat im Prinzip auch alles schon drauf. Mhm. Also du hast halt einen Chip und da hast du dann deine Peripherie drauf, da hast du deinen Speicher drauf, deine ganzen Controller und die hättest du bei deiner normalen CPU von Intel jetzt zum Beispiel nicht. Das heißt, du musst halt dann auch den RAM dran stecken und alles.
Das heißt, so dieses Mobile Embedded System sind perfekt zu mitnehmen quasi.
Ja, im Prinzip hast du alles auf einem kleinen Silizium-Bausteinchen und dann lötest du es rein und bist fertig.
Ist ja jetzt quasi schon die Zukunft, mobiles Hardware, alles mitnehmen, immer dabei haben und so.
Ja, genau. Und AMD geht ja jetzt im Prinzip auch den Schritt oder Intel, indem sie halt schon mal ihre Grafikprozessoren mit draufpacken.
Ja, diese Ivy Bridge und so ist das, glaube ich, ne, mit dem integrierten...
Sandy Bridge, meine ich.
Oh, Sandy Bridge. Ja, Sandy aber ich glaube, Ivy Bridge und Sandy Bridge ist, glaube ich,
kann sein, ja.
Beides. Auf jeden Fall, Intel hat dann auch integrierte Hardware-Chips, die für Linux nicht so gut laufen unbedingt. Du hast ja dieses, das kenne ich von der Nvidia Optimus, du hast einen Nvidia-fetten Grafikkartenchip drauf, Nvidia, und du hast einen Intel-HD-Chip drauf.
Ja, genau.
Und der wechselt halt entsprechend unter Windows immer dahin her, wie du es brauchst.
Ja.
Und unter Linux läuft es nicht so gut. Da hat ja Linus Torvalds diesen berühmten Satz gesagt, aber da gibt es dieses Video, da steht er da und sagt einfach nur, Nvidia, fuck you. Und zeigt den Finger in die Kamera.
Recht.
Und ja, gut, man muss das im Kontext sehen. Er hat ja auch gelobt, dass Nvidia eine gute Politik macht, aber in dem Zusammenhang, dass das mit dem Optimus und
ja,
dem
Treiber hätte besser sein können. Ja.
Ja, das heißt, wir gehen also weg. Also der PC stirbt jetzt quasi aus und wir kriegen nur noch so Embedded Systems.
Das sieht man ja auch schon bei den ganzen Tablets, weil wie viele Deppen laufen draußen mit einem Tablet rum? Gut, nicht, dass ich irgendwas gegen Tablets hätte oder so, aber ich sag mal, wer braucht den Scheiß? Also du hast jetzt immer mehr diese kleinen Netbooks, diesen großen, die großen Standrechner.
Ja, was ich jetzt sehe ist, wir haben jetzt hier diese Embedded, das sieht man ja alles gar nicht. Das ist ja alles so eine Blackbox,
du kriegst
so ein End-User-Interface, wo du ein bisschen drauf rumwischen kannst, aber du siehst nicht, was da für Technologie hintersteht. Und du bist ja eher so der Kerl, I make things.
Ja, und du kannst es halt auch nicht austauschen, weil mit einem guten alten Desktop-Rechner machst du die Klappe auf, schmeißt die Grafikkarte raus, guckst sie einmal traurig an und schmeißt die weg und steckst eine neue rein.
Ja.
Mit den neuen Dingern geht das gar nicht mehr, weil du dann löten müsstest, was auch nicht geht.
Ja, wir haben mal ein iPad aufgemacht und die haben halt überall Batterien drin verteilt. Weißt du, der Batterie ist nicht nur ein Klotz, wie es so schön ist, du tauschst den aus,
wenn
der
kommt, sondern
die haben überall, wo Platz ist, so eine Lithiumzelle verteilt.
Ja. Weil, gut, es geht ja, aber...
Ja, das heißt, wenn du einen Akku tauschen musst, musst du das komplette Gerät tauschen.
Da freut sich Apple.
Ja, also das machen die auch. Also die tauschen nicht mehr den Akku aus wie früher, sondern die tauschen das komplette Gerät. Du kriegst ein komplettes Neugerät für, glaube ich, $100, $120. Also,
boah.
Das haben ja schon viele kritisiert, dass das iPad quasi ein Wegwerfprodukt ist. Wenn der, wenn der Akku drauf geht, dann kannst du den wegwerfen.
Ja, wenn der Apfel fault, dann muss er in die braune Tonne.
Ist ja auch beim neuen MacBook so, die sind ja alle, früher konntest du Akku tauschen, jetzt ist der Akku fest integriert in das Ding und der ist so an... Ich habe das gesehen, dass beim neuen... Ja, die alten auch schon. Die alten haben noch, die ganz alten haben noch so ein Akku-Ding, das du rausziehen kannst.
Nee, diese ersten Alu-Dinger meine ich.
Die MacBook Airs, meinst du?
Davor die Dinger, diese einfachen Pros. Die waren nach unten richtig schön verschraubt. Und
ja, aber da konntest du noch ran.
Ach so, okay.
Das neue MacBook Pro Retina, da ist der Akku, ist irgendwie verklebt mit dem mit dem Mauspad-Treiber, das Kabel.
Okay.
Das heißt, du kommst nicht ran. Du musstest, also du kannst den Akku nicht entfernen. Das ist schon, der hat auch dieses iFixit oder so.
Ja.
Er hat dem, glaube ich, auch 10 von 10 möglichen Reparierpunkten, wo 10 das einfachste und 1 das schwierigste ist, hat er 1 gekriegt. Zu reparieren. Also du kannst da kaum selber dran.
Ja, klar, kaufst du lieber neu, weil das.
Ja, und den kostet ja auch $3,000, weißt du? Das ist.
Ja, die Leute, die sich das Ding kaufen würden, die haben es ja wahrscheinlich.
Ja, shut up and take my money.
Ja, genau. Ganz genau.
Ja, man muss auch zugleich sagen, ich habe in einem Apple Store, als ich auf Urlaub war, habe ich auch mal einen Mac Store gesehen.
Da gab es einen Mac Store?
Ja, es war von einem Partner. Es war also kein direkter Mac Store, sondern so ein Reseller. Die hatten da auch ein MacBook Pro stehen und das Display ist schon übelst. Also das sieht schon geil aus.
Dafür zahlst du halt auch.
Ne? Ja, schade, da ist übrigens kein Arm drin, ne?
Bei dem. Ja, klar. Der wird ja wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht die Pixelzahl, oder?
Das ist immer ja der Grafikprozessor, das ist ja nicht...
Ja gut, er könnte das ja auch.
Ja. Im
Prinzip, es würde halt nur aufwendiger.
Ja, du kannst ja mehrere ARM-Prozessoren. Das Schöne ist ja, du hast ja den Energieverbrauch und du kannst halt mehrere nebeneinander packen, weißt du?
Richtig, hast ja genug.
Ja.
Ja.
Ja, und jetzt haben wir ja alle, also im Prinzip haben wir alle das Scheuzeug schon.
Ja.
Wir wissen es nur nicht.
Ja genau, weil es ist halt versteckt und du hast halt nur diese Funktionalität. Du denkst ja nicht drüber nach, wenn du die Kaffeemaschine anmachst.
Also im Handy, iPod hier, in dem Gerät hier, alles ARM-Prozessoren.
Ja, hauptsächlich schon.
Ja. Also auch im Fernseher alles.
Ja, weil die Dinger halt nicht so viel kosten und relativ günstig.
Also
relativ effizient
aussehen. Was ist denn der Vorteil von einem ARM-Prozessor gegenüber Mikrocontroller? Du kannst dieselbe Funktionalität wahrscheinlich auch mit Mikrocontroller darstellen, oder?
Ja, im Prinzip ist ein ARM-Mikrocontroller. Weil du hast halt alles drauf.
Also ja, aber ein Mikrocontroller ist ja so ein...
Du meinst jetzt 8-Bit?
Ja, so.
Die alten 8-Bitter.
Ja, warum hast du sowas nicht durchgesetzt im Mobile-Bereich, sondern warum hat sich eher so, dass du direkt einen Prozessor nimmst?
Ja, es gab ja damals diese 8-Bit... Also es gab ja damals nichts anderes als diese kleinen 8-Bit-Drecksdinger, sag ich mal, diese kleinen Bausteinchen. Und die haben aber irgendwann nicht mehr ausgereicht, weil...
Es ist ja auch immer leichter, auf einen Prozessor zu programmieren, als auf so einen Mikrocontroller, ne?
Das ist ja das Gleiche.
Ja, wieso? Du kriegst nicht unbedingt. Na gut, Arduino haben wir jetzt als Beispiel mit der kompletten Entwicklungsumgebung.
Ja, gut, Arduino ist ja.
Ist ja auch im Bereich Embedded Computing sehr beliebt.
Ja, also klar, aber es ist halt im Prinzip auch nur so eine Art Spielerei. Wenn du damit wirklich größere Sachen machen wolltest.
Ja, es ist ja auch. Sagen wir auch selber, ist ja eher zum Prototyping gedacht.
Ja, richtig. Wenn du mal irgendwas schnell was machen
willst. Ein paar Designer und so. Ich finde nur die Programmiersprache ist etwas seltsam manchmal an einigen Ecken.
Ja, aber ich sag mal, du bist schneller dran wahrscheinlich als mit C. Wenn du mit oder Assembler auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich sage, da können auch nicht viele. Es ist ja so ein Java-Abkömmling, glaube ich, ein bisschen. Und also zumindest von der Sprachart her ist es so ein bisschen Java-Abkömmling.
Syntax und sowas.
Ja, ja. Hat sich viele, das heißt, das kennen ja auch viele Designer und so, haben da ein bisschen mit Erfahrung, leichter einzuarbeiten. Das
ist ja auch eigentlich, glaube ich, für Textilstudenten gedacht gewesen oder irgendwie sowas.
Ja, für Designing-Studenten und so weiter, die dann so ihre Projekte mit Elektronik aussehen
können. Ja, genau.
Da gibt es auch viele LED-Sachen und so Steuerungselektronik.
Nee, aber was immer, also was du gerade meintest, im Prinzip.
Wir können aber nachher noch genau drüber reden. Wir sind ja noch beim Allgemeinen.
Ja, ja, klar, aber ich sag mal, aber im Prinzip jetzt, unterscheidet sich die Programmierung halt nicht.
So, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was wir haben, wo der Stand ist, ne? Jetzt werden wir sehen, was hat Linux damit zu tun? Ja, das ist immer mein Lieblingsthema. Wir sind ja so ein kleiner Nerd-Podcast und mein Thema ist immer, wo kommt da Linux ins Spiel?
Na, wenn du jetzt halt einen größeren Prozessor hast, der, ich weiß nicht, was jetzt da die Spezifikationen sind für Linux, aber. Im Prinzip kannst du es ja überall draufpacken.
Ja, Linux braucht nicht viel. So, nee, und 300-400 MHz reichen da schon locker. 200 MHz.
Ja, aber das Schöne ist, wenn du normalerweise jetzt auf dem jetzt stupide so programmieren würdest, wie den normalen ARM oder wie den normalen Mikrocontroller programmieren würdest, hast du halt nur ein Programm und das läuft.
Ja.
Das läuft von oben nach unten ab. Das könntest du mit einem Handy normalerweise auch machen, aber es wäre nicht effizient genug.
Mhm.
Deswegen packst du dir so ein System drauf wie Linux, also den Kernel dafür rein.
Ja.
Der dann im Prinzip die ganze Arbeit übernimmt und du kannst halt da, ich sag mal, du kennst die Schnittstellen.
Mhm.
Du weißt halt, okay, ich kann da und da was programmieren, ich weiß, wie ich mit Linux umzugehen habe.
Schön.
Du hast halt dann keinen Unterschied mehr zwischen dem normalen Desktop-Rechner, den du dann programmierst, oder dem Handy.
Das heißt, im Prinzip ist der Vorteil, dass du Linux benutzt, dass, wenn sich der Mikrocontroller ändert, muss das komplette Anwendungsprogramm anpassen. Wenn sich der Prozessor ändert, muss sich nur Linux anpassen. Alle Programme, die auf Linux laufen, laufen dann trotzdem weiterhin.
Genau, weil du quasi eine Art Middleware hast.
Ja, was der Sinn hinter einem Betriebssystem war.
Ja, ganz genau.
Wir machen quasi Entwicklung nochmal, nur für den Mikrobereich nochmal.
Genau.
Ja, das ist ja schon sehr geil, weißt du, wenn du so ein Linux auf der Uhr oder auf Handy hast. Hast du ein prominentes Beispiel für, ist ja Android.
Richtig, genau.
Das da gab es noch die Diskussion, Linux stirbt, Android überlebt, ne?
Weil die doch irgendwie was mit den Rechten da nicht ganz gemacht
haben. Nee, es war dieses UEFI-Boot, das jetzt demnächst dieses Security-Boot kommt für die normalen PCs.
Ja.
Wo du diesen von Microsoft signierten Bootloader brauchst, um überhaupt starten zu können.
War das.
Und, also dieses neue BIOS mit mehr Funktionen und so Sachen und schneller und so und größere Sachen und all dem drückt, diesen Altlast-BIOS loszuwerden. Und ja, wir haben hier übrigens im Hintergrund einen Raspberry Pi laufen. Da sind wir gerade via SSH drauf eingeloggt.
Wenn man ihn nicht hört, das ist
ja, Daniel hat gerade die Temperatur überprüft und ist im Normalbereich, ne?
Also ich habe nicht gezuckt oder so, also ist es noch okay.
Ja, also er hat einen der wenigen gekriegt, die jetzt zurzeit im Markt kommen. Das sind alle, die jetzt eifersüchtig sind, sagen wir mal.
Mit T-Shirt.
Ja, also wir merken, glaube ich, ein paar Fotos, glaube ich, ein oder zwei Fotos auf dem Blog stellen, glaube ich,
nachher. Auf jeden Fall.
Ja. Muss ich mal gucken, meine Kamera hat nämlich keine Batterien, aber wir haben ja noch Zeit, also kommt ja eh heute Abend.
Hör mal, Kollege, du hast hier ein iPhone und du hast ein...
der hat keine Kamera.
Ach so.
Das ist nur einer der alten.
Wofür zahle ich denn so viel?
Ja. Da war stehen geblieben. Das mit dem UEFI-Boot, dass du Probleme hast. Also aktuell kann nur Ubuntu das und Fedora kann das teilweise. Also der Michael Koffler hat da so mal so einen Test gemacht. Auf seinem Blog, wo er verschiedene Distributionen unter dem UEFI getestet hat. Und ich glaube, bisher hat nur Ubuntu zufriedenstellend gearbeitet und Fedora.
Wundert mich, weil sonst arbeitet Ubuntu ja nicht zufriedenstellend.
Also ich persönlich muss sagen, ich bin wieder von Ubuntu weg, weil erlaubt auch poppen irgendwelche Fehlermeldungen auf, die sagen, diese Anwendung ist abgestürzt, wollen Sie das melden? Das 10-mal am Tag, weißt du, das geht einem irgendwo auf den Keks.
Das ist aber dieses Windows-Feeling, was man so vermisst hat.
Ja, also Ubuntu bringt Windows-Feeling in die Linux-Welt, das stimmt.
Ja.
Ja, gut, dann haben wir mal kurz eben darüber gesprochen. Also Linux ist der neue Shootingstar im Embedded-Bereich, würde ich sagen.
Es war es aber auch schon früher, wenn du mal so siehst, so vor 10 Jahren oder so. Sag mal, wenn du damals einen Prozessor hattest, auf den du Linux gebracht hattest und du hattest halt ein kleines System, war es halt schon auf der Siegerstraße. Wenn du es aber heute in der Industrie siehst, die waren ja letztens bei uns an der Hochschule, da hatten die, ich kenne die Firma jetzt nicht, die will ich jetzt auch nicht nennen. Also wenn ich sie kennen würde ich sie nennen, aber ist egal. Die haben irgendwie Schranken gemacht für Sanifair. Diese Toilettendrehkreuze da. Und da ist kein Arm drin, nein, da ist ein normaler X86er drin.
Mhm.
Kompletter Rechner, nur für so ein scheiß Drehkreuz mit einem kleinen Display.
Da könnte man eigentlich gut mit dem Raspberry Pi machen.
Ja, oder ganz normal, einen normalen Mikrocontroller mit 8-Bit, der kostet dann vielleicht nur 4 Euro statt.
Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich Wartbarkeit, Ersetzbarkeit und Einfachkeit zu programmieren.
Aber da verstehe ich das Problem nicht, weil wenn der Chip kaputt ist, tust du ihn raus, steckst einen neuen rein.
Ja, aber in dem Fall ist der Rechner kaputt, nimmst ihn raus, steckst einen neuen rein, läuft.
Nur da hast du dann einen Unterschied von,
du hast dann da, halt ja, das sind wahrscheinlich Aufträge, da ist die Größenordnung, da ist das scheißegal.
Ja, aber Fakten Kostenfaktor 100?
Das Problem ist, wahrscheinlich kostet der Entwickler, der Assembler kann da drauf zu programmieren, mehr als der Entwickler, die der das in das Java programmiert.
Wollte ich gerade sagen, die machen das alles mit Java.
Ja, natürlich, ein Java-Entwickler,
der kostet ja mehr,
der kostet nichts. Der kommt von der Uni, kannst direkt nehmen, der ja, kostet genau. nichts.
Von der Uni? Grundschule.
Ja, also, naja, Java ist halt eine einfache Programmiersprache vor allem. Ja. Und die ist halt, ich muss zu sagen, Java vor allem ist so mächtig, also so groß, die läuft auf keinem Mikroprozessor vernünftig.
Ja, du kennst
ja. Ja, gut, dann ist aber eine abgespeckte Variante. Die Standard-JVM, ne, die frisst ja locker mal ein Gigabyte RAM.
Ich wollte gerade sagen, wir können das doch mal installieren, aber lass dann lieber. Wobei, ich hab von dem Image schon eine Kopie, also...
Ja, wir könnten jetzt ausprobieren, wie sich Java auf dem gefällt. Da können wir gleich nochmal drüber reden, wenn es um Programmiersprachen und Ähnliches geht. Das wollte ich mir auch nochmal einbringen.
Ja, aber da könnte man dann wirklich schön sehen, wie dann hier dieser kleine Siliziumchip langsam anfängt, rot zu glühen und so.
Auch wenn er anfängt, Blasen zu schlagen, glaube ich, hast du das Ding kaputt gemacht.
Ja, super. Und ich glaube, ich kriege nicht so schnell einen neuen.
Naja, obwohl die haben jetzt Bulk Orders erlaubt. Das heißt, ihr könnt jetzt mehr als einen bestellen. Was ich schon sehr cool finde, aber die Lieferzeit verkürzt sich jetzt oder verlängert sich jetzt nicht sonderlich. Also 10 Wochen müsste man schon einplanen. Aber reden wir gleich alles drüber, wenn wir zum Raspberry Pi kommen.
Man könnte ihn auch Trabant nennen, aber okay.
Ja, Trabant. Ja, mal sehen, jetzt haben wir alles durch. Wir haben ein bisschen über Linux gesprochen.
Ja.
Warum hat Windows da eigentlich keine Chance?
Ja, was soll da Windows groß machen? Die brauchen.
Liegt es daran, dass die eigentlich keine ARM-Edition am Anfang rausgebracht hatten?
Du könntest vielleicht einen Windows 3.11 oder so ummappen auf sowas.
Das was mich sowieso interessiert hat, wieso braucht man jetzt, was ich festgestellt habe, wenn man ARM benutzt, braucht man speziell angepasste Programme für den ARM? Es gibt ja verschiedene Zweige. Es gibt ja diesen x86er-Zweig und AMD64er-Zweig. Ja. Da habe ich gedacht, okay, ist klar, weil das ist eine andere Prozessorart und das heißt, ARM ist auch eine andere Prozessorart, muss auch speziell dafür kompiliert werden.
Ich sag mal so, wenn du ein normales C-Programm schreibst, hier mit deinem Printf und all so einem Scheiß und du hast deine Bibliotheken drauf.
Ja, Quellcode ist immer plattformunabhängig.
Richtig, das ist scheißegal.
Wenn du ihn gut programmierst.
Ja, klar, wenn du jetzt aber hardware-technisch darauf, weiß ich, auf irgendwelche Ports oder Pinnen drauf zugreifen willst, dann musst du dir halt auch wieder Libraries hinzupacken.
Aber ich sag mal, es gilt dafür, dass du für die Architektur das kompilieren musst, das heißt ein Paket, dass du für die ARM-Architektur kompiliert hast, läuft nur auf ARM.
Ja, so kann man es genau.
Es geht ja nun da wieder ums Packet-Management. Du musst das Programm nicht speziell dafür schreiben, du musst es halt nur für die Architektur kompilieren.
Genau, du musst halt nur speziell mit irgendeinem, du kannst ja wahrscheinlich auch irgendwie ein kleines...
Weil damit die Leute auch verstehen, warum Windows darunter nicht läuft, die haben halt den Quellcode und die haben es halt nicht auf ARM kompiliert rausgebracht. Du kannst ja nicht selber Windows für AMD64 auf ARM bringen.
Es gibt ein Windows Embedded, aber dabei, ich glaube, das geht auch noch auf x86er.
Nee, der Windows Embedded, das weiß ich gar nicht, worauf das läuft, aber es
glaube, das läuft doch auf Geonenprozessoren.
Das ist Windows CE, meinst du, ne?
Ja, Windows CE, genau. Das läuft auf...
ich glaube, weiß ja nicht, ist das ARM?
AMD Geode ist das. Das ist ein spezieller Prozessor.
Das war von AMD, oder?
Ja, das ist aber kein x86er. Das ist irgend so ein 486er, meine ich.
Ich muss echt zugeben, ich glaube, die CE läuft auf eine runtergetaktete Version von einem 486er, war das, meine ich.
Das geht wahrscheinlich beides.
Da müssen wir mal nachgucken, das können wir jetzt nicht auf die Schnelle mal eben.
Weil es gab ja auch damals...
Wir sollen ja machen eine 2-Stunden-Folge, dann kann ich mal eben kurz im Google anwerfen, ein bisschen googeln.
Aber wenn dann
Ding das schafft, ist das 32 GB, das packt
das
locker.
Okay.
Aber gucken wir nachher nach.
Nee, aber es gab ja damals, ich hab auch noch zu Hause so ein MD, also PDA, da lief Windows 4 Mobile drauf.
Ich hatte ein Casio Pia mit Windows CE.
Ja.
Da hatte ich auch einen. Aber ich weiß nicht, was da für ein Prozess ist. Ich meine, ich habe das Ding
da sogar noch irgendwo rumfliegen. Da wird irgendein kleiner ARM wahrscheinlich.
Ich habe da immer drauf spekuliert, ich habe irgendwann mal Linux drauf portieren. Ging natürlich gar nicht.
Heute wird es wahrscheinlich gehen, aber...
Weiß ich gar nicht.
Da speziell für diese Hardware das zu finden?
Ja, ich habe immer gedacht, man kann auch NetBSD drauf
ziehen. Ja, ja.
Läuft auch auf dem Toaster.
Ja,
wir haben jetzt mal kurz eben generell darüber gesprochen. Ne? Was ARM ist, ne? Und dass das Windows halt jetzt dahin kommt und dass Mac OS X noch gar nicht drauf läuft, glaube ich, außer iOS.
Ja, ich habe ja den Screenshot gestern hochgeladen. Angeblich meint, wie ist meine IP, dass ich Mac OS
X. Wie kommen die eigentlich da drauf? Die prüfen das über JavaScript nach, ne?
Ich denk mal, dass irgendwie dieses Wheezy, dieses Betriebssystem fürs Raspberry, dass das Ding irgendeinen falschen Fleck oder wo hat.
Es kann natürlich auch an der Prozessorarchitektur liegen oder so, ne? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall war es ein cooler Screenshot, den müssen wir auch mal verlinken. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus, dass wenn ihr mit dem Raspberry Pi unterwegs seid, glaubt das Internet, ihr habt einen Mac.
Ja.
Was sehr cool ist.
Das war schon ziemlich bitter.
Billigster Mac ever.
Da passt doch nicht mal so ein Aufkleber drauf.
Ich habe ein paar hier, wollen wir mal gucken?
Nein!
Wieso? Jeder hat doch.
Hier nicht oben. Mal für Geld.
Guck hier, ja. Du kriegst, wenn du so einen Rechner.
Der wird.
Na, der passt nicht mehr aufs Case drauf.
Knapp.
Knapp. Ja. Jetzt reden wir mal generell nur über den Strawberry, also den Raspberry Pi Kuchen. Krieg ich ein Stück? Krieg ich ein Stück vom Raspberry?
Nein.
Wie man sowieso auf die Stachelbeerkuchen ist das, ne? Glaube ich.
Himbeer.
Himbeer. Ah nee, Raspberry ist Himbeer. Himbeerkuchen. Warum du sowieso auf die Idee kommst, seinen Rechner Himbeerkuchen zu nennen?
Wenn du drauf trittst, ist es Matsche, weiß ich nicht.
Ja, ist Einzelteile.
Ja.
Ja, was ist das? Was ist ein Raspberry Pi?
Also im Prinzip kannst du sagen, das ist ein kleiner Computer in der Größe von einer Scheckkarte.
Also, ja, sieht zumindest so aus. Kannst du den mal vielleicht mal abklemmen von dem HDMI, dass wir den hier auf den Tisch legen?
Ja.
Mach mal. Damit ich mir... Ja, die Shell existiert immer noch.
Oh mein Gott.
Die läuft auch.
Ja doch, guck mal, mit zwei Geräten haben wir den jetzt, mit zwei Kabeln haben wir den jetzt komplett mit per SSH angeschlossen.
Ja.
Also ist im Prinzip ein kleine Platine. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil du hast halt die direkt gelötete Hardware.
Mhm.
Und ja, du kannst halt damit vollwertig arbeiten wie auf einem normalen Linux-Rechner. Also vollwertig in dem Sinne nicht, dass du jetzt irgendwie Videos rendern könntest. Wobei du könntest es wahrscheinlich schon, es dauert einfach nur länger.
Ja, aber du kannst sie abspielen, ne?
Du kannst sie auf jeden Fall abspielen und du hast halt auch, das Geile daran ist, du hast für so einen kleinen Chip einen HDMI-Ausgang.
Ja.
Der halt sehr, sehr selten ist. Und das Geilste ist einfach nur, das Ding kostet 25 Euro oder Pfund.
Ja.
Weiß ich, ich habe dafür jetzt mit T-Shirt zusammen 40 Euro bezahlt.
Ja, das ist ja okay. Also ich bezahle das selber, ich habe mir jetzt aber ein Case dazu bestellt, so ein schönes durchsichtiges Case.
Das drucke ich mir selber.
Ja, ja, da reden wir auch.
Ja.
Ja, also wir haben jetzt hier einen kleinen Minicomputer.
Genau.
Wie unterscheidet er sich jetzt quasi von der Anforderung? Was ist eigentlich darum, warum jetzt die ganzen Freaks so einen geilen Tarz darum machen, dass sie es alle haben wollen? Warum? Warum
also ich sag mal so, der ursprüngliche Gedanke war ja im Prinzip, dass ein Computer gebaut wird für so dritte Weltländer, wie weiß ich, Indien, China.
Ja, du meinst das von Intel, das Projekt mit diesem One Laptop per Child?
Ja, so in etwa. Und das war ja, glaube ich, auch nicht so erfolgreich.
Nee, das ist total schief gegangen.
Und ich sag mal, da war eben der Plan, dass dann halt jede Schule, so in Afrika oder auch so, die halt nicht so viel Geld haben für einen dicken, fetten Rechner,
ja.
Dass die Kinder auch dort mit Computer umgehen können.
Und ja, ist ja ganz wichtig, ne?
Genau. Und deswegen wurde halt hier so ein Fitzelding einfach produziert.
Ja.
Das halt wirklich ein vollwertiges Rechner ist und mit dem du halt wirklich alles machen kannst, außer halt Windows drauf spielen, aber wer will das schon?
Ja, jetzt ist meine Frage natürlich,
was machst
kann man mal als Bastler, was ist als Bastler die Motivation dahinter?
Weil also du kannst im Prinzip eine ganze Menge damit machen, du siehst ja
hier ist,
die
ganze... Das ist doch offene Hardware, oder?
Die
ganzen Spezifikationen, die Bauanleitung,
genau.
Alles, du könntest dir quasi das Ding on the scratch selber zusammenlöten, wenn du wolltest.
Also wenn du es könntest, wenn du die Kapazitäten oder die Leute...
Also wenn wir unsere Uni da hingehen würden und sagen, wir wollen selber zwei, drei Modelle rein dafür bauen, das würden die hinkriegen. Naja, aber nicht bei der Ausstattung unserer
Uni. Ich kenne die Leute.
Also, ah, okay.
Ich sag mal, gerade sowas löten hier kriegen die nicht hin. Aber ich sag mal, du kriegst die Schaltpläne dafür, du kriegst die Bauteillisten dafür. Die Firma wahrscheinlich für den
Das heißt,
für
eine den Firma könnte hingehen und sagen,
wir können das Ding nachbauen.
Wir können das integrieren in unsere Fernseher, wenn wir wollten.
Genau. Also die könnten sich so...
So direkt ein Mediacenter direkt in den Fernseher eingebaut. Relativ günstig, relativ gut.
Ja, ich sag mal, im Prinzip ist das ja jetzt wirklich ausgelegt für Dummies, für Endkunden, die halt das Ding auch direkt benutzen wollen.
Wenn also für Schulklassen, dass du sagen kannst, jede Schulklasse kriegt ein kleines Teil zum Spielen. Du kannst den Schülern wahrscheinlich sogar nachher mitgeben, wenn die Stückzahlen lieferbar sind.
Wenn das geht, ginge das, klar. Nur ich sag mal, wenn du es im Fernseher einbauen würdest, dann würde ich nicht so eine Platine reinbauen. Dann würde ich das schon...
Nein, das ist ja absichtlich
schon,
so offener
schon gebaut. Integrieren.
Ja, das ist ja schon absichtlich offener aber gebaut, damit man da rankommt.
Ich sag mal, an sich ist das keine große Kunst, so ein Ding zusammenzubauen.
Weil ich glaube, wenn du wolltest, könntest du das Ding auch kleiner bauen, ne?
Wenn du auf Dinger verzichten würdest, auf jeden Fall.
Also ich denke mal, das sieht ja so aus, das ist ja absichtlich ein bisschen freier gestaltet, dass man da so besser rankommt und so, ne?
Ich überlege gerade hier unten, wenn du halt jetzt nicht hier Double Layer nehmen würdest von den Platinen, sondern halt 4 Schichten, 8 Schichten von Kupferleitung. Könnte man es vielleicht kleiner machen und die CD-SD-Karte durch eine Micro-SD ersetzen?
Ja. Und ein paar Anschlüsse, die du nicht brauchst, wie zum Beispiel USB und so, dass du direkt verlöten würdest,
ja, genau, intern. Ja, genau. Oder halt per Micro-USB oder sowas.
Ja, ja.
Also du könntest es wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner machen, aber ich sag mal, irgendwann ist halt auch die Grenze erreicht, wo du das halt als Hobbybastler noch nachvollziehen kannst.
Ja, es geht ja auch mehr darum, dass Firmen das ja auch verwenden können. Also die müssten dann aber auch, weil es unter der GPS steht, ihre Spezifikation danach freigeben wieder, ne?
Das weiß ich nicht. Also ich denke mal schon, wenn du damit was Kommerzielles machen würdest...
Da müsstest du nach einer Spezifikation wieder freigeben. Weil ich finde die Idee, ich habe es mir ja bestellt, muss ich ehrlich zugeben, ich habe es mir auch bestellt. Ich bin auch so ein Freak, ich muss aber leider länger warten.
Du wolltest daraus ein Mediencenter machen.
Ich wollte daraus ein Mediencenter für meinen Fernseher machen. Also mein Ziel ist es, dass ich da quasi hingehen kann, meine Videos quasi aus dem Internet darauf streamen kann.
Ja.
Das ist mein Ziel, dass ich mir hier eine Box hinsetze, auf der meine Filme in HD liegen und dass der mir die auf dem Fernseher wiederbringt.
Ja, das geht ja alles.
Ja, das ist, ne? Das ist nämlich der geile Scheiß daran, das geht damit. Du kannst das Ding als Mediencenter, als Internetzugang für deinen Fernseher benutzen.
Ja. Das Geilste, was ich bisher gesehen habe, was sie zumindest geplant hatten, war ein kleines Bötchen, ein kleines Segel.
Ja, dieses.
Oder
West Fish Pie ist das.
Fish Pie, genau, Fish Pie. Heißt, die haben ein kleines Elektrobötchen genommen, haben Raspberry draufgepackt, also schon mit Motor und GPS und Sensoren vollgepackt. Und die wollten das Ding über den Atlantik segeln lassen.
Mit Solarzellen und ein paar Batterien drin können das Ding sicher gut laufen, ne?
Ja. Ich sag mal, da sieht man aber im Prinzip auch, du hast halt ein kleines, intelligentes System, was halt auch nicht viel wiegt.
Mhm.
Und du kannst es auf allen möglichen Sachen einbauen.
Also der Impact ist größer als von jetzt vom Arduino zum Beispiel verglichen.
Weiß ich nicht. Also
weil der Arduino ist ja, sind die Italiener ganz stolz darauf. Ich muss ehrlich zugeben, immer wenn ich da mich mit jemandem unterhalte, der involviert ist, die sind ja unheimlich stolz auf ihren Arduino.
Ja, aber ich sag mal im Prinzip.
Aber ich finde jetzt, allein die Nachfrage in den ersten Wochen war schon größer als Arduino jemals. Also Arduino bin ich ja nur zufällig bei der Frostcom drauf gestoßen.
Ja. Und ich sag mal, Arduino hast du halt auch nur einen kleinen 8-Bit-Prozessor.
Mhm.
Gut, die gibt es inzwischen auch schon mit 70 MHz und einem ARM-Prozessor.
Ja, die gibt es auch mit einem ARM-Prozessor, aber irgendwie...
Das ist dann halt nicht mehr original Arduino, das ist dann irgendwie, wie ist das Ding, Maple Leaf Pad heißt das Ding?
Ja, gucken wir gleich nochmal.
Da habe ich auch so ein Ding zu Hause.
Ja, reden wir nachher mal so. Hast du mitgebracht, zufällig?
Nee.
Oh, schade. Ich habe gedacht, wir machen hier so einen kleinen Hardware-Ausstellung.
Der hätte es aber auch nicht mehr gesehen als beim normalen Arduino.
Ah, okay.
Nur, dass du halt nicht diesen dicken Chip hast, diesen DIP, DIP 28 Gehäuse, sondern halt dieses SMD.
Also im Prinzip ist das so der feuchte Traum aller Wasser. Jetzt, wo wir hier auf UEFI und geschlossene Hardware und auf Apple iPods, auf geschlossene geschlossene Systeme und Environments zugehen, ist das so der feuchte Traum eines jeden Bastlers, oder?
Kann man so sagen, weil du kannst dann wirklich... Ich sag mal, du siehst halt hier auch die ganzen Pinne dran. Du kannst halt dann auch zusätzlich draufbauen ohne Ende.
Ja.
Und was ich euch jetzt hier gerade sehe, du hast hier sogar für Folienkabelanschlüsse.
Mhm.
Also ich denke mal, da wird
wahrscheinlich... Ja, da sollte ja die Kamera für kommen, ne? Dass du die Folienkabelanschlüsse...
Genau. Und wahrscheinlich Displays und...
Also haben wir was zum jetzt müssen wir so ein bisschen Geschichtliches zum Raspberry sagen, die hier nachher Beschwerden kriegen. Also der Raspberry ist in Amerika entstanden, nicht in Amerika, in England entstanden.
Genau.
Als Projekt für Schulen. Da gibt es die Raspberry Foundation, die ist dafür verantwortlich.
Ja.
Und die haben das an zwei Hersteller damals, zwei Distributoren, die...
Genau, Farnell, also Element 14 und Airs Components.
Haben die also vergeben unter bestimmten Voraussetzungen, dass sie es verkaufen. Und da haben sie gedacht, die verkaufen 4.000 bis 5.000 Stück maximal.
Ja.
Und die Anfrage war, glaube ich, irgendwie 40.000 oder so.
Na, 100.000 schon am ersten Tag.
100.000 schon am ersten Tag, die Server sind quasi komplett zusammengebrochen von den Teilern. Und es war halt, die regeln jeder nur einen und du hast so 10 bis 12 Wochen Wartezeit gehabt.
Mindestens,
nachdem ich drauf gekommen bin, weil die nicht nachgekommen sind. Und ich möchte halt gerne wissen, wo kommt dieser Hype auf einmal her? Das war ja so eher so eine Insellösung der Engländer, die gedacht haben, wir machen das für englische Schulen.
Ja.
Und irgendwie brach das quasi so aus. Und ich kann das irgendwie noch nicht ganz so wirklich nachvollziehen, wie das passieren konnte.
Aber Insellösung der Engländer ist auch schon geil.
Es ist im Prinzip so gedacht gewesen. Es ist, die Idee dahinter war, Kinder günstig einen Computer zur Verfügung zu stellen, mit dem sie rumspielen können.
Ja, und jetzt sind halt die großen Kinder auch darauf einen Trichter gekommen und.
Ich denke, das ist auch mit Twitter und die haben das ja über Twitter und gemacht. Und da ist irgendwie ist das dann in die Kanäle reingestoßen und das wurde.
Ein Selbstläufer.
Ich folge ja dem Raspberry Pi Twitter-Account. Ich lese halt regelmäßig, wo Väter ganz stolz twittern, wie ihre 3-4-jährigen Kinder mit Python Programme da erstellen auf dem Raspberry Pi und das Ding gar nicht mehr hergeben wollen.
Das ist echt genial. Also, wir wollen jetzt hier nicht nur Werbung machen, aber kauft euch so ein Ding.
Ja, kauft euch so ein Ding. Kauft es!
Und für
iPad für 600 Euro oder halt irgendwie 4-5 Raspberry Pis für 100 Euro.
Ja.
Das ist, hallo, kauft euch das Ding.
Stehst du alle an einem Switch an und dann hast du schon geiles verteiltes
System eigentlich. Also zum Beispiel haben wir einen Bekannten aus unserem Bekanntenkreis, der möchte jetzt seine Wetterstation damit anstellen. Das läuft jetzt über seine Firewall macht die Wetterstation. Sein Videorekorder macht die Wetterstation und seine Firewall macht seine Stromabrechnung. Er möchte das gerne halt am Raspberry Pi zusammenfassen. Und er hat nur einen und den wartet jetzt auf den zweiten, damit er damit das produktiv nutzen kann, weil du brauchst ja einmal einen zum Spielen.
Der ist echt gierig, der Typ, echt.
Ja, aber jetzt kannst du ja Bike-Bestellungen machen, jetzt geht das ja.
Ja, klar, jetzt geht
das. Ich habe jetzt auch gedacht, du bestellst direkt drei Stück. Na, aber einen zweiten will ich schon haben.
Ja, einen zweiten auf jeden Fall.
Weil einen dritten will ich vielleicht als Reserve, als Ersatz haben, weil ich garantiert irgendjemanden, wenn der mal kaputt geht, oder wenn ich irgendeinem Nerd mal so ein Ding ausleihen muss. Oder wenn ich mal auf eine Konferenz gehe, dass ich nicht mein Spielzeug verlieren kann.
Genau.
Die Dinger sind so billig, das lohnt sich wirklich so zwei, drei auf Halde zu haben.
Ja, klar.
Falls du irgendein Projekt hast, wo du das Ding einbauen
willst. Geht ja nichts kaputt, du hast ja keine mechanischen Teile.
Ja, den kannst du ja unbegrenzt lang jagern, die Dinger.
Gut, das Einzige, was vielleicht passieren könnte, ist, dass sich der Prozessor mal verabschiedet, wenn der irgendwann mal
überhitzt. Ja, aber das Ding ist so billig, also das,
im Prinzip kannst du dir ja auch, gibt es ja auch schon kleinen Kühlkörper drauf, ein passiver.
Ja, weil
der wird jetzt schon einigermaßen warm. Obwohl der gerade nichts macht.
Ja, da kannst du einen kleinen Metallkörper oben drauf kommen. Weißt du, so Höhe von so dem USB-Anschluss.
Habe ich ja sogar noch.
Also klebst du da drauf.
Ja, ja.
Mit ein bisschen Silikon oder so und dann.
Ja.
Silikon ist, glaube ich, hitzebeständiger als Sekundenkleber, glaube ich.
Nimmst einfach Wärmeleit, passt.
Wärmeleit. Ja, machst du mit
Wärmeleit. Muss ja nicht kleben, muss ja nicht viele halten, wenn das.
Ja, ja. Packst du ja, klebst du ins Gehäuse mit rein, wahrscheinlich.
Ja, genau.
Oben drauf passt. Ja. Das ist auf jeden Fall der geilste Scheiß hier. Das ist auch der Grund, warum der Podcast gemacht wird. Einfach so diesen geilen Scheiß. Ich finde es ja echt geil, weil der Arduino hat mir zum Beispiel einen Netzwerkanschluss gefehlt. Da brauchst du halt, beim Arduino fand ich halt das Problem,
dafür
brauchst du unheimlich viele Shields. Und du hast halt keinen konkreten grafischen Ausgang. Also du brauchst halt für alles, was du machen willst, irgendwelche Shields oder Extensions.
Ja, du musst halt mal so sehen. Arduino ist halt auch nur, ich sag jetzt mal, ein Breakout-Board für einen Atmel-Prozessor.
Ja.
Und der hat halt von Hause aus generell wenig Peripherie.
Und das haben sie auch mal ein Problem mit dem ARM-Board. Das ARM-Board hat auch nichts drauf, außer dem Prozessor ein bisschen USB.
Ja, meistens, ja.
Ja, und das hat mich halt immer am Arduino gestört, dass du halt erstmal den Arduino für 20 Euro gekriegt hast und dann brauchst du noch für 20 Euro das Network Shield. Und das,
ja, es kommt halt auch drauf an, was du damit machen willst.
Ne? Ja, ja, aber wie gesagt, für mich war das Network Shield halt schon wichtiger und das Problem sehe ich halt an, also ich bin nicht so der Lötfreak und so, dass ich mir das selber zusammenbauen könnte. Ja. Da habe ich immer dich für rekrutiert. Ich kann löten, so ist das nicht.
Ja, ich war Zeuge dieser Schandtat.
Ja, ja, ich habe das noch hier. Guck mal, machen die unterste Schublade auf.
In der untersten Schublade.
Da müsste das eigentlich drin. Da haben wir nämlich noch, das ist nämlich auch noch einen geilen Scheiß, den ich mitgebracht habe.
Ein Prüfsender, wohlgemerkt. Ein Prüfsender.
Nee, nee, das ist auch ein geiler Scheiß. Den haben
ach,
wir nämlich,
das Dingen.
Ja, das ist der die Rocket.
Nein.
Die Rocket habe ich nicht gelötet. Ich habe das Teil hier gelötet.
Voll gerade. Oh.
Das ist von mir gelötet worden. Komplett. Inklusive aller Teile. Also alle Teile sind von mir gelötet.
Ja, das ist, ja.
Lach nicht. Das war das erste Mal, dass ich richtig solche Teile gelötet habe.
Voll gerade.
Dafür sieht das verdammt vernünftig aus.
Du hast sogar SMD gelötet.
Ja,
das ist nicht schlecht.
Der hat mir die Technik dafür gezeigt. Da war ein Typ, der hat mir geholfen. Der Technik. War sehr nett. Das ist das Rocket. Da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen.
Ja.
Das ist ein kleiner, geiler Selbstbauscheiß, den sie auf der beim Chaos Computer Club Event verkauft haben. Die Dinger waren auch innerhalb von 15 Minuten alle verkauft.
Ja.
Und das Ding läuft auch super. Das Ding hat ein Nearfield Communication und du kannst halt mit Leuten Daten und so kleinen austauschen, Minispiele machen und so.
Aber der war jetzt nicht so gehypt wie, ich sag mal, Arduino oder.
Nee, das war halt so ein Chaos Computer Club interne Sache.
Ah, okay.
Das Ding blinkt halt und hat einen Lichtsensor und kann halt nachts und so machen. Dann hast du hier so eine Flame, dann guck mal, siehst du? Die leuchtet halt in verschiedenen Farben und so.
Ja.
Und je nach Umgebung und je nachdem, welche Einstellung du hast, leuchtet der halt. Das ist halt cool. Der blinkt halt oder macht halt. Und es ist halt ein cooles kleines Teil. Also du hast hier so verschiedene Programme mit Configs, ne?
Ja.
Und dann hast du hier so Execute, da hast du Invaders, kannst du spielen, Space Invaders. Und
ja, da hast du doch jetzt was hast du da für einen Chip drauf?
Keine Ahnung, was ist dieser hier? Ich kenne die Spezifikation, das müssen wir verlinken.
Das sieht auch nach einem LPC.
Auf jeden Fall haben wir versucht, während der Konferenz was darauf zu hacken. Und das Problem war, dass die Toolchain dafür nicht compilte. Und da konnten wir auf der Konferenz irgendwie nichts machen. Du konntest zum Beispiel hier den Fahrplan dir angucken, was ich sehr geil fand. Du konntest den Fahrplan als Programm runterladen. Das heißt, du konntest dir ansehen, welche Programme laufen.
Ja.
Das ist schon sehr cool gewesen.
Gut, ein Blatt Papier hätte es aber auch getan.
Ja, ein Blatt Papier. Ja, es war halt ein geiles Teil und ich habe da, glaube ich, 20, 30 Euro für bezahlt.
Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass das auch ein Arm ist.
Ich weiß es nicht persönlich,
die
haben ein relativ gutes Wiki drüber, ja. Es sieht halt geil aus, es hat halt die Form einer Rakete, deswegen heißt es auch Rocket.
Ja, ja.
Es hat einen integrierten Akku,
das auch schon mal nett ist.
Das auch schon mal sehr geil ist und USB-Mini-Anschluss, ein bisschen Nearfield-Communication ist da drin, das heißt, die haben damit, konntest du einstellen, dass du Bewegungsprofile von deinen Leuten erstellen kannst, damit die gucken können, wie sich die Leute halt bewegen.
Ja.
Du hast halt einen Lichtsensor drin, das ist der hier oben. Und ein paar lustige andere Sachen. Also ich habe das noch nicht ganz rausgefunden. Da gibt es auch irgendwas mit Radio Communication Systems drin und Empfänger und so. Auf jeden Fall gibt es auch Leute, die das irgendwie ist das total schon ziemlich cool gewesen.
Ja.
Und das ist von Flame. Das ist auch aus einem Aufsatz. Also du hast da so Aufsätze, konntest du für verschiedene kaufen.
Mhm.
Und die schiebst dann einfach drauf. Das lief halt ganz gut.
Ja, im Prinzip ist es auch, ich sag jetzt mal, nichts anderes als ein Arduino Oder halt ein Raspberry, weil du hast halt...
Ja, aber du hast halt auch beim Rocket, muss ich sagen, einen direkten Bildschirm dabei.
Ja, gut, einen kleinen, ne?
Ja, einen kleinen Bildschirm. So mehr. Du konntest halt die Farbe vom Bildschirm aussuchen, das ist halt ein grüner gewesen und so. Ja. Und der zeigt halt im Startmodus dein Nick an. So war das halt. Ist, ja, aber als gesagt, das heißt, du hast ihn um den Hals getragen und alle wussten direkt, mit wem sie reden. Oder wie dein Twitter-Name halt ist und so. Das war halt schon sehr cool.
Auch da hätte es ein Blatt Papier getan.
Ja, auch ein Blatt Papier. Aber Blatt Papier ist halt wesentlich uncooler. Und das Ding ist halt, am ersten Tag,
ja,
ich war halt am Tag vorher, haben die meisten schon auf. Ich war halt um 10 Uhr, 12 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr war ich halt im Hotel und bin dann halt bei 5 Minuten Laufzeit bin ich nochmal rübergegangen. Mhm. Und da haben die Dinger schon verkauft. Da habe ich mich einfach in die Schlange gestellt, bis 1 Uhr morgens habe ich dann in der Schlange gestanden. Boah. Ich habe also 2 Stunden in der Schlange gestanden und habe einen gekriegt.
Ja.
Und am nächsten Tag, morgens bin ich da hingegangen zum ersten Mal, also ich hatte mich schon eingecheckt mit den Bändchen und so. Mhm. Und am nächsten Tag standen die Leute da und es gab keine mehr.
Autsch.
Ja, die waren alle weg.
Was haben die Dinger gekostet?
Ich glaube, die haben 20, 25 Euro gekostet. Und das Shield hat auch mal 15 Euro gekostet.
Geht
und das war auch zum selber löten. Das fand ich halt das einzige Scheiße. Ich habe halt mir am Mittwoch war es, glaube ich, war es dann. Mhm. Morgens bin ich halt früh da hingegangen. Da waren halt ein paar, da gibt es halt ein Hack-Center unten im Keller und da konntest du das halt zusammenlöten. Da konntest du Lötkolben borgen und ja, so. Da sitzen halt all die Leute. Und das Schöne ist, ich war es am Zusammenlöten und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich saß da und war am Löten. Auf einmal haben mich ganz viele Leute angesprochen, wo ich das Ding her habe. Haben mich Fragen dazu gestellt. Ich hatte alles, keine Ahnung. Da sitzt da und einfach nur willst du den Scheiß zusammengelötet haben. Und die fragen dich all den Scheiß. Weil du
hast zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ja, da waren dann Satz, da sind immer mehr Teile drin gewesen, weil die so klein sind, die SMD-Teile, dass du die verlieren kannst. Das
ist ja nicht verlieren, aber du brätst die auch schon mal gerne, wenn
du zu brätst die auch, du atmest die auch ein und niest, weil so, dann ist das Ding weg. Und ist halt ein geiles Teil gewesen. Ich hatte da sehr viel Spaß dran. Und ich habe das halt hauptsächlich, nehme ich das auf Konferenzen mit. Ich werde es auf die Frostcon auch mal mitnehmen. Mal gucken, ob ich da ein paar Leute finde, die da auch was mit zu tun haben. es ist halt hauptsächlich was für Konferenzen zu zeigen.
Ja, klar, so ein bisschen so. Ja,
ja, und ich muss mal gucken. Ich wollte mich vor der Konferenz mal ein bisschen mit beschäftigen, ob ich da vielleicht noch Programme drauf mache. Das hatte ich noch gar nicht auf unserer Liste, muss ich ehrlich zugeben. Bin ich jetzt erst zufällig drauf
gekommen. Wir haben trotzdem drüber gesprochen, das ist ja echt schon
super. Ja, geil, oder?
Ja.
Ja, ich werde das auf jeden Fall verlinken. Das ist das Rocket Badget vom Chaos Computer Club. Gibt es nur auf CCC-Events. Ich glaube, das kann man nicht übers Internet bestellen. Das heißt, du musst schon auf ein Event aufschlagen, um das Teil zu kriegen. Und die sind halt lustig und ich kann jedem mal empfehlen, so eins mitzunehmen. Die sind halt sehr cool und ich gucke mal, ob die Toolchain auch funktioniert beim nächsten Mal.
Wäre ja nett.
Ja, wäre nett. So, jetzt können wir mal über Open Hardware generell reden.
Ja, genau.
Was ist die Intention bei Open Hardware?
Dass du im Prinzip alles, sag mal, normalerweise ist es ja so, du kaufst dir irgendein Produkt, weiß ich nicht, ein USB-Hub jetzt zum Beispiel, wie der jetzt da jetzt so liegt.
Ja.
Dann geht das Ding irgendwann kaputt und du denkst dir so, scheiße, ich brauche einen neuen. Bei Open Hardware ist es jetzt so, du kriegst die Schaltpläne dafür, du kriegst das Layout dafür, das heißt, du könntest dir die Platinen unter Umständen sogar noch selbst herstellen. Und du kriegst die Bauteile dafür. Also im Prinzip kriegst du alles dafür notwendig, um das Ding selbst zu bauen.
Also hast du die Idee nach Open Hardware ist quasi, dass es keine Blackbox ist, sondern dass du siehst, was da drin ist.
So im Prinzip wie Open Source Software,
ja,
nur halt auf Hardware übertragen.
Okay.
Heißt, alles, was du jetzt quasi mit dem Produkt zu tun hast, kannst du quasi nachbauen. Also kriegst halt alle Unterlagen
dafür. Und das heißt, das ist hauptsächlich Hobbyisten. Also ich glaube, ich kenne nicht viele Firmen, die so Open Hardware-Systeme betreiben.
Wäre mir jetzt auch neu. Nee. Also.
Was ich glaube, es gibt eine Firma, die macht einen Open Laptop. Ich glaube, den Richard Stallman benutzt den. Das ist so ein Open Laptop.
Okay.
Muss ich mal nachgucken. Also Richard Stallman benutzt so einen Open Laptop, meine ich. Hm. Ist so eine chinesische Firma, glaube ich, die stellt die kompletten Baupläne von dem Laptop auch zur Verfügung im Internet.
Ja, oder beim Laptop jetzt selbst zusammenbauen, da hast du schon richtig viel zu tun.
Ja, aber es ist schon eine nette Idee, wenn du die kompletten Schaltpläne und so hast.
Ja, klar,
und,
das ist
und du weißt, eine Komponente ist kaputt und du kannst über den Schaltplan gucken und die dann vielleicht, wenn du lötfähig bist, austauschen. Davon.
Weil da fällt mir ja jetzt wieder ein, du hast ja vor Jahren, wenn zum Beispiel die Waschmaschine kaputt ging, Hersteller angerufen, hallo, ich brauche mal gerne die Explosionszeichnung und den Schalter.
Da muss ich dir was zu erzählen. Mein Opa ist ja Servicetechniker bei Miele gewesen.
Ja, hast du erzählt,
die ganzen Chips da. Und das Coole ist, du machst die alte Miele-Waschmaschine auf, drehst die Tür ab und auf der Innenseite von der Tür ist der komplette Schaltplan und die Teileliste.
Das geht ja auch schon mal.
Haben wir bei unserem, und dann haben wir nur geguckt, welches Teil kaputt war. Das konntest du mit einem einfachen Prüfgerät bei dem alten Ding nachstellen. Ja. Der Heizelement hat nicht funktioniert. Hast du bei Miele angerufen und gesagt, wir brauchen ein Heizelement sowieso in diese Nummer. Haben die uns geschickt, haben wir ausgesteckt, reingesteckt, lief.
Ja.
Das war halt cool. Das geht bei den neuen Waschmaschinen nicht, die haben so ein Bussystem.
Genau.
Da stecken die das Gerät rein und sagt das Gerät, das ist kaputt. Und dann schraubt das aus und nimmt die Platine raus und nimmt eine neue Platine rein.
Oder das Ding bestellt per USB oder per Bluetooth.
Ja.
Wi-Fi direkt schon, hallo, ich brauche.
Und dann steht auf einmal 20 Minuten später FedEx vor der Tür. Bitte hier,
was? Ja, genau. Ganz genau. Nee, weil ich sag mal, im Prinzip ist es halt für Bastler genial, weil du brauchst es halt nicht kaufen unter Umständen.
Mhm.
So hatte ich es ja auch am Anfang mit dem Arduino gemacht. Weil du kriegst dafür die Software, also die Firmware für den Prozessor, kriegst die IDE kostenlos und du kriegst die Schaltpläne kostenlos. Das heißt, den ersten Arduino, den hattest du dir ja geholt.
Ja, da habe ich dich ja leider drauf gebracht.
Genau. Dann hatte ich mir das auch mal angeguckt, dann hatte ich mir wirklich nicht dieses Board gekauft, sondern das Board halt nachgebaut.
Ja, du hast.
Auf ein Loch hast du
platziert. Ja, ich habe das Schöne fand ich dann erstmal, dass du das Arduino, wer braucht das Scheiß? Ja, also ich habe Basecom und so, weil ich brauche das ganz direkt nicht. Und jetzt bist du einer mit dem meisten Arduino-Scheiß bei dir zu Hause.
Ich sag mal so, so zum Rumspielen, für so einfache Sachen, einfache Schaltung, ist es wunderbar.
Es geht halt schneller.
Es geht schneller, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt da mit C rumspielen müsstest...
Und du kämpfst dich da rum mit Aways und so einem Scheiß. Und ich, so, oh, ich will nur eine Variable zu, weil ich will nur zwei Pins schalten und in Abständen. Ja.
Na gut, wenn man da Ahnung von hatte oder hätte.
Ja, aber so trotzdem kompilierst du das, testest das, schiebst das auf dem Ding, baust das wieder aus, testest... Ja, und da gehst du hin, kannst das direkt auf der Konsole testen, weißt du?
Ja.
Das ist... Halt, der Umweg ist halt klein, viel geringer. Und Basecom ist halt proprietär, das heißt, das kostet auch noch, glaube ich.
Das kostet normalerweise $50. Wenn man sich eine Testversion holt, dann ist es halt kostenlos. Und das Problem ist halt auch, wenn du da einzelne, wenn du da Module hast, weiß ich, du willst es quasi per I2C oder du willst irgendwas Spezielles machen.
Was mich halt,
das kostet halt.
Was mich halt an Open Hardware begeistert und das, was mich an den proprietären System stört, jemand entwickelt eine Lösung für ein Problem und stellt sie online als Bibliothek, dass du sie nutzen kannst. Mit einem Schaltplan anderen. Wenn du so proprietäre Systeme wie Basecom und so hast, dann musst du dir jede Lösung, auch wenn sie schon von jemandem entwickelt wurde, immer wieder neu selbst überlegen. Du musst dir deine eigene Libraries zusammenschieben, weil die anderen verkaufen sie nur.
Wobei bei Basecom, da gab es auch einmal diesen schönen Fall, du wolltest halt irgendwie zwei Prozessoren miteinander kommunizieren lassen über ein spezielles Bus-System.
Mhm.
Und das normale Basecom oder die Testversion, die war halt so ausgelegt, dass du halt nur diesen Slave-Baustein programmieren
kannst,
aber nicht diesen Master. Und dann gab es halt jemanden, der hat halt das so schön mit C, mit Embedded C und Embedded Assembler drumherum geschrieben, dass es halt trotzdem ging. Und da haben die sich so dermaßen aufgeregt von, weil das MC5 oder so, die halt Basecom entwickelt haben, dass sie halt nachher sagten, ey Leute, das kann doch nicht angehen. Wir machen das extra hier, damit ihr das schön kauft und hier programmiert drumherum, aber da sind sie halt auch ein bisschen selber schuld.
Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich sehe in offener Hardware auch sehr großes Wachstumspotenzial, einfach weil dieses Erfinde das Rad neu nicht so häufig ist, weil ich finde, wenn du so ein geschlossenes System hast, horten auch viele ihr Wissen, weil das Potenzial ist. Das ist ja das, was du verkaufst, das ist das, wofür die Firma gekauft wird, wenn du eine Lösung, clevere Lösung entwickelst, dass du dann auf diesem Wissen gesessen hast. Das hier heute noch, ne? Du sitzt halt auf deinem Wissen und willst das halt auch nicht teilen, weil du damit Geld verdienst.
Ja, aber trotzdem siehst du ja bei den Raspberry, die haben es kostenlos, die haben alles angeboten, aber es wird trotzdem gekauft wie bescheuert.
Ja. Aber die sind auch eine Foundation, die haben ja auch kein kommerzielles Interesse. Die wollen ja nur sich selbst am Laufen halten. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich finde, sowas sollte auch immer eine Foundation sein.
Ja.
Ich finde, eine Firma ist da immer ein bisschen...
Nee, aber ich sag mal, selbst wenn es eine Firma wäre und die würde halt nur die Produktionskosten auslegen, plus vielleicht noch 5 Euro extra, weil das Ding wahrscheinlich immer noch bei 40, 50 Euro.
Ja, aber dann wäre es... Ich denke, der Preis, diese 25 ist schon so eine magische Grenze, finde ich schon, für sowas.
Ja klar, weil für 25 Euro kannst du dir entweder zwei DVDs kaufen oder halt einen kompletten Rechner.
Ja, und das ist halt diese 25 Euro ist wirklich so eine Grenze. Ich glaube, bei 50 Euro wäre es schon für mich so kritisch. Ich finde, 25 Euro ist so diese Grenze, wo du sagst, das ist für mich ein Wegwerfprodukt quasi.
Ja.
Das kann ich mal eben so verkraften, wenn der drauf geht, wenn ich den kaputt bastle. Ja. Und das ist nämlich genau der Punkt, finde ich, der so relevant ist. So ein iPad, 600 Euro, da bastelst du nicht dran rum. Never. Das ist zu viel cooler, als dass du daran rumbastelst.
Ja. Der wird gerade ein bisschen zu high, obwohl er eigentlich gerade nichts macht.
Ich beende mal kurz eben den SSH-Server.
Beende den SSH? Ich ziehe einfach einen Stecker raus.
Ja, wir haben damit ein bisschen rumgespielt. Ich habe da Last drauf erzeugt.
Glaubst du, die Festplatte hängt sich jetzt auf, oder was?
Ja. Jetzt ist mein Terminal aufgehangen.
Oh Mann.
Ja, ist nicht so schlimm. Ich sehe halt großes Potenzial da drin. Und ich finde halt... mit so 25 Euro, da.
Klar, damit kann.
Wenn das sie abraucht, dann raucht sie ab, weil es ist.
Das macht nichts.
Ja.
Gut, du musst halt wieder 3 Monate auf Neues warten.
Ja, ich hoffe dass in naher Zukunft, also spätestens Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, dass die Dinger quasi, du bestellst sie, dann in 2 Tagen sind die da.
Ja.
Das ist mein
gut, aus England vielleicht dann eine Woche. Aber.
Ja, du kannst ja die Nest, wenn die auch deutsche Distributoren anbieten.
Achso, das wäre natürlich geil.
Ja, wenn die Masse größer wird, wird natürlich auch dem andere sie anbieten.
Ja, klar.
Und. Das wäre halt geil. Also ich sehe da viel Potenzial drin. Ich kann auch viel, denke viel machen. Du kannst da wahrscheinlich auch Audio mit aufzeichnen, wahrscheinlich, ne?
Das ist nur ein Ausgang. Wenn du per USB eine Soundkarte anklemmst?
Oder über dieses Flachkabel, ne?
Ja, genau.
Soundkarte über USB hätte ich sogar da. Du könntest mir sogar ausprobieren, ob sie funktioniert.
Aber. Das könnten wir noch einmal machen.
Habe ich eine da. Habe ich mir mal gekauft für meinen, muss man auch mal sagen, ich habe hier so eine Seagate
Ach so,
Festplattenstation. Die war auch noch 25. Die Free Agent Dogstar, die hat auch so 25 Euro gekostet. Ja. Die war auch weg ohne Ende. Mhm. Und da habe ich auch Gott sei Dank einen gekriegt. Daniel ist, glaube ich, keine gekriegt, ne?
Ich bin jetzt auch nicht so traurig drum, weil die hat
ich habe überlegt, ich muss überlegt, ich habe 25 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, wie mein Arsch die 3 bestellt hat, weil ich hätte die für den Preis nämlich locker.
80 Euro kosten jetzt, glaube ich, irgendwie
so. Ja, 80 Euro gehen im Internet weg. Da hätte ich ordentlich Kohle mitmachen, da bin ich echt sauer drauf. Aber nicht so schlimm, ich habe einen. Und da läuft halt ein Debian bei mir drauf. Ist auch ein ARM-Prozessor.
Ja.
Mit 1,4 GHz, so 1,6 GHz sogar.
Das ist nicht schlecht.
Ja. Und der Nachteil ist halt, Seagate hatte das ursprünglich gedacht, du kaufst das halt für deine Festplatten so. Die haben halt nicht gemerkt, die hatten ja Linux drauf und es war halt relativ einfach, den Bootloader zu überschreiben. Und das haben die halt nicht so schnell gerafft und deswegen waren die auch ziemlich stinkig darüber, als die Leute das gemerkt haben. Nee, das ist die falsche Flasche.
Ach, die falsche Flasche, okay.
Sorry, ich hatte noch eine Flasche, die kriegst du auch gar nicht auf. Die hatte sich irgendwie Fail vergessen, dann hat sie sich zugeschaut. Ja, und...
Leben als Chen.
Das ist halt keine Open Hardware, das ist Closed Hardware, aber die wurde quasi gehackt.
Die wurde zur Open Hardware gemacht.
Ja, nicht Open Hardware, aber Open Freeware, Open Firmware würde ich das eher nennen. Das ist wie das ist ja ein anderes Projekt.
Die wurde an
das ist,
wie heißt das? Jailbreaked.
Jailbreaked quasi, kannst du so nennen. Ja, so würde ich auch nennen.
Ja.
Und man konnte halt über einen Hack die Firmware überschreiben, den Bootloader und dann das System überschreiben, dass es über einen USB-Stick startet und so. Ist halt ein cooles kleines Teil, hat ein bisschen mehr Leistung, läuft auch sehr schön.
Aber hat halt kein HDMI.
Hat kein HDMI.
Das heißt, du musst alles über SSH machen und...
Das ist immer ein bisschen tricky und du kannst es dir auch leichter bricken. Also bricken ist der Fachausdruck, wenn du daraus einen teuren Ziegelstein machst, weil du dir irgendwas versaut hast.
Richtig.
Dann musst du nämlich jemanden finden, der ein JTAG-Interface hat, der das Ding aufschraubt und die das Ding wieder freischaltet. Das macht dann Daniel für mich.
Gegen eine kleine Gebühr, ja.
Kleine Gebühr, ja, das wollen wir dann mal sehen hier.
Die Gebühr ist eine Currywurst.
Ja, oh Gott, die Currywurstgebühr. Das ist wie die Bierlizenz, ne?
Bierlizenz?
Das ist wie eine Open Source Lizenz, du kannst mit dem Zeug machen, aber wenn du den Typen triffst, gibst du ihm ein Bier aus.
Ja. Gute Idee eigentlich so.
Ja, die Bierlizenz. Ich glaube, die ist auch gut. Jetzt haben wir jetzt über den Rocket Badge gesprochen. Wir haben eben kurz ein bisschen mal Seagate angeschaut. Die haben wir übrigens eine neue Version davon rausgegeben. Es gab eine zweite Revision davon. Da war es nicht mehr möglich.
Warum nur?
Ja, und das war echt schwierig, an solche Dinge ranzukommen. Da habe ich auch über einen Elektronikversand. Ich weiß nicht, welchen. Den hast du auch mal öfter erwähnt.
Reichelt?
Nicht Reichelt, nein. Konrad. Nein, auch ein anderer. Ja, was kleinerer.
Was kleinerer? Pollen?
Nee, nicht Pollen.
Noch kleiner.
Noch kleiner.
Da geht auch einmal kleiner.
Die haben auch Ladenlokale. Bin ich auch mal dran vorbeigefahren. So 3-4 Stück haben die, glaube ich.
KVM meinst du nicht?
Nee. Ah, müsste ich nachgucken. Weiß ich nicht mehr. Ist egal. Jetzt haben wir noch andere Open Hardware. Wir wollen ja jetzt nicht über Open Firmware, sondern hauptsächlich über Open Hardware reden.
Ich sag mal, du kriegst ja, ich sag mal, abgesehen von diesen Breakout-Boards, wo er jetzt über der Raspberry zählt, gibt es natürlich noch andere Boards. Wie heißt nicht, Beagleboard hattest du mir damals mal gezeigt.
Das Beagleboard hatte von vornherein einen ARM-Prozessor, hatte aber den Nachteil, meine ich, dass es sehr teuer war. Wir können mal kurz
sehen. Das kostet, meine ich, um die 100 Euro oder 100 Dollar.
Hab ich den Link gar nicht da reingepackt? Ich hab den Link da nicht reingepackt.
Nee. Oder Pandaboard hattest du auch drin. Aber ich sag mal, oder Gumstick, genau das gleiche, sind alles einfach Projekte, wo du halt einen Prozessor hast.
Hier kann man gucken, das Beagleboard Bone kostet zum Beispiel 89 Euro.
Ja, aber ich sag mal, das geht schon wieder in die Richtung von Arduino.
Also das halt Beagleboard XM ist das, was wir angestrebt hatten.
Hast du damals? 149 Dollar.
149 Euro war es, glaube ich, sogar.
Nee, Dollar.
Dollar?
Stand da gerade.
Ja, 149 Dollar.
Ja.
Das kriegst du halt eigentlich überall. Ich hatte auch eigentlich eine relativ gute... wo können wir das denn noch gucken?
Gute Ausstattung.
Ja, ich muss mal eben kurz, das ist MX, Page Not Found. Das hat hier einen T-Arm Cortex A8 Prozessor.
Genau.
Eine flexible USB und Low-Level Expansions. Develop anywhere with low power operations. Active community with thousands of developers. Na gut, da kann Raspberry Pi mehr Developers aufweisen. Und das sogar innerhalb der ersten 2 Wochen.
Das stimmt. Das stimmt.
Es gibt ja sogar schon ein Arch Linux Image dafür, ne? Und Ubuntu war jetzt ja auch dabei zu portieren dahin.
Boah, ich will da kein Ubuntu drauf packen. Das hat die gerade nur 700 MHz.
Ja, werden wir dann sehen, ne?
Ja.
Also, das ist schon auch ein geiles Teil gewesen, aber war uns damals so toll. Das gibt es auch schon länger, ne? Glaube ich auch schon.
Ja,
4 Jahre haben wir da drüber.
Oder der Gumstick, wo der Quad den Quadrocopter rausgebaut hatte.
Der Gumstick?
Der Gumstick, ja. Ohne, mit einem M.
Gumstick?
Und ich meine dann, ja,
doch. Oh, mit Sticks.
Sticks, genau.
Google Correction.
Das Ding ist halt so groß wie so eine Art. Wie so eine Art, wie so eine Art Kaugummi-Packung.
Wow, das Ding ist wirklich klein.
Kostet auch 149 Dollar.
Ja.
Und ich sag mal, dafür kriegst du halt auch Erweiterung. Das heißt, du hast dann nachher WLAN in der Größe von einem Feuerzeug. Also
das ist
wirklich.
Ey, da ist ein AMD Cortex 8 noch. Da ist dasselbe drauf wie auf dem Beagleboard, der selbe Prozessor.
Genau.
Und das Ding ist aber mal gar nicht so groß. Ach du Scheiße, ist das klein.
Richtig, und du siehst halt da wirklich alles nebeneinander, ne? Du hast da.
Ja, das müssen wir unbedingt verlinken, das ist ja mal der Burner. Und du hast hier, du kriegst sogar ein optionales Board mit LCD, HDMI, GPS, USB,
genau.
Normales Stereo-Audio und alle anderen möglichen Sachen. So kannst, da kannst du den GAM-Stick einfach draufstecken.
Genau.
Hast es gibt verschiedene Varianten, das finde ich so cool. Es gibt einen Iron Storm, Fire Storm, Water Storm, Air Storm und einen Earth Storm.
Was kommt danach?
Ja, was kommt danach? Der Galaxy Storm. Black Hole Storm.
Samsung Galaxy S3. Ja,
yay, genau. Da kannst du rein. Im Prinzip kannst du damit auch ein Mobile Phone bauen, oder?
Klar. Du kannst.
Oh, das erinnert mich daran, das haben wir auch nicht gesagt. Es gab mal ein offenes Phone.
Offenes Phone?
Also ein Phone, das wurde offen. Ich habe den Namen vergessen.
Nokia 3310, das wurde auch ganz schön ausgeschlachtet.
Das OpenMongo-Projekt war das, glaube ich. Moment, muss mal nachgucken. Ja, OpenMongo-Projekt, da habe ich mal eins von gesehen, hat ein Kollege von mir mal bestellt, das Neo.
Tamagotchi trifft Nokia.
Das ist ein Handy, ein freies Linux-Handy, ist komplett Open Hardware. Ohne Witz, du kannst die Hardware-Spezifika sagen. Aber das Projekt hat nicht wirklich funktioniert.
Also, ich wollte gerade schon sagen, so viel habe ich davon auch nicht gehört.
Ja, ja, ich habe da auch nicht viel von gehört. Ein Kollege von mir hat sich das bestellt, ein Freerunner, glaube ich. Oder das Neo, weiß ich gar nicht. Und ja, irgendwie hatten sie da Probleme mit dem Stack, weil die wollten ja alles offen machen und irgendwie ist es schwierig, den GSM-Stack offen zu haben und so.
Das ist doch ein Module, also ich sag mal.
Ja, also ich habe den Neo Freerunner hatte ein Kollege von mir.
Ja.
Das ist das Teil hier. Und der hatte da sehr viel.
Mit GPS auch so?
Ja, ja, das
mit GPS. Ne. Doch, GPS.
Ja, ein 400 MHz ARM-Prozessor.
Ja.
Intel GPS-Modul, MicroLess, 128 MB RAM.
Ah, das ist wahrscheinlich eher so für Jogger. Also nach
ja,
dem Motto.
Treeband, GSM, GPS, ja. Also Host-USB-Funktion. Und das ist halt ein Handy. Das ist ein Handy mit offener Hardware gewesen. Da du konntest dir halt über Downloads, konntest dir halt, glaube ich, die kompletten Spezifikationen alles komplett runterladen.
Ja, wenn du mal bedenkst, für ein Handy einen Schaltplan oder ein Layout, da hast du dann schon SMD-Komponenten ohne Ende.
Ja, hier unten, hier, die Cut-Files
ja. Schematics,
da Schematics. Hast du ja,
kann man sehen. Welches Format die dann sind, ne?
Ja. Müssen wir mal gucken. Ah. Also, das ist, die kannst du alle runterladen hier.
Ach, da.
Und da gibt es halt.
Ach, die, PDF, schön.
Ja, als PDF, das ist.
Mach doch mal eins auf.
Ja, ich habe mir, weiß ich gar nicht, gerade einen PDF-Reader installiert. Müssen wir gucken.
Was, kein PDF-Reader im Chrome?
Ja, der
will mir so, speichern. Ach so,
okay. Das funktioniert halt Linux noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Ja, kannst komplett runterladen. Ohne Probleme.
Wenn du mal das siehst, das kriegst du selbst, glaube ich, gar nicht hin.
Nee.
Weil du halt die Lötpunkte unter den Bauteilen hast und da kommst du mit dem Lötkolben nicht zwischen.
Ja.
Da musst du schon andere böse Verfahren einsetzen.
Aber wie gesagt, das war so ein offenes Phone, das hat aber nicht funktioniert, meine ich. Das hat also gar nicht funktioniert.
Mit Debian drauf. Schön.
Ja. Also ein Kollege hat halt Probleme mit zu telefonieren, da lief irgendwie nicht so ganz. Da kannst du aber, glaube ich, auch Android drauf hämmern. Gibt es also irgendwie eine Möglichkeit, da Android drauf zu hämmern?
4.0?
Keine Ahnung. Naja, jetzt haben wir mal darüber gesprochen. Open Pandora.
Open Hardware waren wir dran, ne?
Ja, gibt es noch die Open Pandora?
Genau.
Eins meiner Lieblingsprojekte. ich liebe ja schon seit Jahren mit so einem Teil. Es ist halt eine ich kann mir sagen, so eine Spielekonsole.
Wir haben im Prinzip wie so eine Art DS aufgebaut, Nintendo DS.
Sieht sogar fast genauso aus, hat auch ungefähr selben Formfaktor.
Ja.
Und hat halt eine Tastatur, eine komplette, hat zwei Dual-Sticks, ne?
Ja.
Ein Bildschirm. Einen großen, relativ großen GPU, also kann auch relativ aufwendige Spiele, also ist, also soweit ich das gelesen habe, ist das das leistungsfähigste Handheld gewesen, glaube ich, bis die aktuelle PSP erschienen ist.
Die PS Vita.
Die PS Vita ist, glaube ich, von der Hardware, glaube ich, noch leistungsstärker. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon.
Ja, ich meine auch.
Aber das Ding ist leistungsstärker als der aktuelle Nintendo 3DS und hat etwas mehr Jahre auf dem Buckel.
Ja.
Und ist ein komplett offenes System, ist ein Linux läuft da drauf und ist halt hauptsächlich dafür entwickelt worden, um Homebrew-Software laufen zu lassen. Also selbstentwickelte kleine Spiele, Ableger-Emulatoren und so.
Genau, wenn man jetzt quasi die alten Spiele hatte von, weiß ich, N64 oder so.
Oder Amiga-Spiele drauf laufen zu lassen. Das ist so die Intention dahinter und das ist halt ein unheimlich cooles Projekt.
Und komplett made in Germany.
Komplett made in Germany, ja, habe ich jetzt in der Wired gelesen, komplett made in Germany.
Naja. Es ist halt schon cool, nur der Preis streckt einen einfach ab, ne?
Ja, wenn du auf Buy Now gehst, dann landest du nämlich auf dem Dragonbox Shop. Das ist der offizielle Distributor, das ist auch ein deutscher Shop. Und der verkauft jetzt auch eine neue Silbervariante, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Und wenn du auf Konsolen-Upgrades gehst, dann kriegst du halt die Pandora für 440 Euro.
Ja.
Für 500. Und das Schöne ist, wenn du dir ein Upgrade holst, um 512 MB RAM zu kriegen, musst du schon 180 Euro in die Tasche kriegen,
nur
um
den RAM zu verdoppeln.
Ja. Und das habe ich nie ganz verstanden, warum es ein Upgrade von 512 MB auf 1 GHz Version gibt.
Was willst du, hä?
Das habe ich auch nicht
wahrscheinlich meine Gigabyte.
Ja, aber haben wir unten ein Upgrade 256 auf 1 GHz Version. Ich glaube, es geht dazu, wenn du die 256 MB Version hier hast, hier oben.
Dass du die auf 1 GHz upgradest.
Ja, aber die haben ja schon alle 512 MB RAM, sehe ich gerade.
Ja, ja.
Das hier unten ist sinnlos. Das heißt, du kannst noch 1 GHz machen, für 170 Euro kannst du nochmal zusätzlich 1 GHz Prozessor kriegen. Ich finde das Preismodell sehr undurchsichtig und eigentlich sollten Daniel und ich mal hingehen, so ein Ding mal selber zusammenziffern mit den Schematics.
Genau, wir nehmen einen alten 3DS und schrauben den aus, also alten.
Ne? Also Emulatoren schafft das Ding PlayStation, Amiga, C64, SNES, PC und alles mögliche. Er kann sogar Android-Apps machen.
Ja. Ich sag mal, da war es ja auch der Plan, im Prinzip Entwickler ranzukriegen, die halt auch
kostenlos der Android, ne, der Android-Zygner Mod 7 läuft auf dem Ding.
Okay.
Das ist cool. Du kannst auch Ersatzteile bei dem bestellen. Das finde ich sowieso cool.
Kein Bild. Schade.
Mhm. Gehäuse. Du kannst das komplette Gehäuse bestellen.
Boah.
Komplettsets, Platinfarben.
Gibt es sogar schon mit Kratzer. Das war schön.
Mit Kratzer. Gehäuse, Akkuschachtel. Du kannst auch den Akku... Also ich finde das schön an dem Omaha, weil du kannst halt den Akku und alles austauschen.
Ja, klar.
Und du hast auch JTAG-Interface in dem Ding drin.
Ja.
Das heißt, du kannst auch direkt das Ding benutzen, um Sachen zu unbricken.
Ja, das ist... Die Universal-Hacker-Konsole.
Ja, das ist eine Hacker-Konsole. Wenn mal Geld übrig ist, wird es wahrscheinlich mal irgendwann geholt werden. Aber das dauert wahrscheinlich noch bei mir jahrelang.
No.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen über Hardware geredet. Mal sehen, was haben wir noch? Open Pandora haben wir gerade drüber gesprochen. Arduino haben wir sowieso schon die ganze Zeit gesprochen.
Ja.
Dann haben wir das Pandaboard mal kurz eben erwähnt.
Ja, Pandaboard ist im Prinzip wie das Beagleboard. Also es ist auch so
im Prinzip laufen die alle in derselben Kategorie, nur von unterschiedlichen Herstellern. Es ist halt ein Board für Entwicklung auf.
Ja, und die haben halt alle den gleichen Preis, oder der kostet jetzt unter 200?
Ich weiß gar nicht. Unter 200 und dann hat er auch noch integriertes Wiling, Connection Solution, mit 1,2 GHz. Bluetooth ist da auch drin und Switch M Bootor. Was kostet das denn? Ja, muss ich da auf eine andere.
Arbeit.
Ja, doof. Arbeit.
Moment.
Ja, dann haben wir noch den Open LRS, habe ich fast hier reingeschrieben.
Genau, das habe ich da reingeschrieben, weil das auch mal so in die Richtung geht. Das ist ein Projekt, das. Im Prinzip für den Modellbau geeignet ist, dass du dir eine eigene Fernsteuerung baust.
Oha.
Und die ist schon richtig mächtig, weil du siehst auch da gerade einen 7 Megahertz Booster, 7 Watt Booster.
Hier 100 Megawatt RVM, 100 genau. Milliwatt steht da, Entschuldigung.
Genau, das heißt, du kriegst halt die Schaltpläne dafür, kaufst halt die ganzen Komponenten zusammen, die auch nicht wirklich viel kosten.
Ja.
Und baust dir dann für deine Fernsteuerung oder für irgendwelche anderen Systeme, die du halt per Funk verbinden willst, so ein Teil zusammen.
Okay.
Und sag mal, da kriegst du halt auch alles in einem. Das
sieht schon ziemlich cool aus.
Ja. Und du kannst die Sachen halt im Shop ganz normal kaufen oder du baust es hier halt selber.
Ja. Also das ist ein Funkempfängersystem, offenes.
Ja, im Prinzip, wenn du jetzt einen Quadrocopter oder einen Segelflieger steuern willst.
Ja, reden wir gleich noch drüber. Wir haben ja noch einiges vor hier.
Nee, aber du willst das Ding halt steuern und du hast halt nicht das Geld, dir jetzt irgendwie für 200, 300 Euro so eine fertige Funksteueranlage zu kaufen, die halt im Prinzip das gleiche kann wie dieses System. Dann baust du dir das Ding halt einfach selber.
Ja, das ist cool.
Das Ding habe ich ja zu Hause, dieses Maple.
Der Maple, was kann das Maple?
Im Prinzip, für das, was es kann, wird's halt zu wenig angepriesen. Also im Prinzip hast du auch wieder einen ARM-Prozessor.
Mhm.
Der hat diesmal 72
Megahertz. Ich stelle fest, der ARM-Prozessor ist im Kommen.
Ja, ich sag mal, was heißt ARM? ARM ist ja im Prinzip nur ein Oberbegriff.
Ja.
Jeder Hersteller macht daraus was anderes.
Ich glaube, das ist auch der Erfolgskonzept. Weißt du, wenn sie das selber produzieren, dann wären sie gar nicht da, wo sie jetzt wären.
Die haben ja kaum Kosten. Heißt, die haben nur ihre scheiß Büros.
Die Ingenieure, die neue Spezifikationen aushämmern.
Genau, die werden dann halt gespeichert, die werden dann halt verkauft. Und ich glaube, jeder Prozessor kostet dann mit einer Lizenzgebühr 10%, 10 Cent oder so, wird dann halt an ARM gezahlt, damit die das Ding halt nutzen können. Und ich sag mal, dieses Maple ist halt gleiche Arduino-Spezifikation. Das heißt, wenn du jetzt... Boards hast oder Shields hast für deinen Arduino, wie das ein
Network ist. Also baut quasi das Demaple auf Arduino auf.
Ja, genau.
Fern.
Gleiche Pin-Konstellation, die haben eine gleiche IDE.
Mhm.
Das finde ich aber halt ein bisschen schade, weil du halt mit dem Ding wesentlich mehr machen könntest.
Aber sie haben sich ihre Möglichkeiten künstlich beschränkt quasi.
Ja.
Durch diese Wahl des
genau, die haben
der Kompatibilität.
Halt, die sind halt was schneller, klar, mehr Leistung, aber... Du willst halt nicht nur deine blöden Blink-LEDs auf einem.
Ja, die verschenken halt da Möglichkeiten.
Richtig, und deswegen wird es wahrscheinlich auch weniger gehypt, sag ich mal, als die anderen Sachen.
Ja, und du machst ja auch, was wir jetzt auch mal ansprechen können, du baust deinen eigenen 3D-Drucker.
Ja, den habe ich ja schon gebaut.
Den hast du ja schon fertig.
Genau, der druckt auch schon ganz gut.
Ja, erzähl mal ein bisschen.
Also es fing halt damit an, ich meine, jeder Bastler kennt das wahrscheinlich, du willst irgendeinen Teil haben und es gibt's nicht. Heißt, du guckst einen Baumarkt, du willst irgendwas, irgendeinen speziellen Winkel haben,
ja.
Kunststoffteil, das Teil kriegst du einfach nicht.
Mach mal eben ein bisschen hier die Sonneneinstrahlung vermindern.
Ja, genau.
Hört man jetzt wahrscheinlich.
Informatiker brauchen kein Licht, außer das vom PC-Monitor.
Das reflektierte Licht vom PC-Monitor,
ja, reicht genau.
Völlig.
Nee, aber ich sag mal, du bist halt so drauf, du willst halt irgendwas bauen und du kriegst die Teile nicht. Und da ist halt die Alternative, entweder fräst du dir das selber aus irgendeinem Holzklotz oder modellierst das irgendwie. Und ja, das ist halt relativ aufwendig. Und so ein 3D-Drucker, der hat halt den Vorteil, du designst was am Computer. Rapid Prototyping halt, das ist auch für Unternehmen ganz interessant. Oder es wird halt auch hauptsächlich in der Industrie eingesetzt. Mhm. Und die drucken dir im Prinzip eins zu eins das, was du am PC designt hast, in der wirklichen Welt aus.
Yeah! Das heißt, ich druck mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, genau.
Die Weltkugel kannst du dir auch ausdrucken als Remodel. Also das geht auch. Ja, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Unternehmen, das jetzt irgendwie PC-Mäuse macht.
Mhm.
Das wird halt auch hauptsächlich im Design eingesetzt. Heißt, du willst halt wissen, wie fühlt sich das an?
Ja.
Wie fühlt sich die Maus in der Hand an? Und wenn du jetzt siehst, das Unternehmen, das hat jetzt irgendwelche Designer, die machen das aus Lehm oder was, dann ist halt das Lehmteil wahrscheinlich die Grundlage. Die scannen das ein und produzieren das dann nachher weiter. Aber du weißt halt nicht vorher, bevor der Designer dir das erstellt hat, wie fühlt sich das dann an. Und so ein 3D-Drucker, gut, da gibt es verschiedene Systeme, wie die das dann drucken, der macht dir das Teil auf dem Schreibtisch hin.
Ja.
Heißt, du kannst es
anfassen. Heißt, die Folge von Open Hardware ist eigentlich auch dieses Open Printing, ne?
Genau.
Das 3D-Drucken. Das eine folgt quasi dem anderen
Dass du dir im Prinzip die Sachen, die du dir online angucken kannst, verteilen kannst an andere Leute. Also du designst im Prinzip was und die können sich das Ding nicht kaufen, sondern die machen
das. Das heißt, jeder, der so ein bisschen anfängt mit Hardware zu hacken, der wird irgendwann an den Punkt kommen, wo er sagt, ich brauche so einen 3D-Drucker.
Ja, nicht unbedingt, aber wenn du jetzt so viel rumbastelst, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie dir jetzt ein Regal bauen willst oder ein Quadrocopter oder...
Da reden wir auch gleich drüber. Ja, du hast ja so ein größeres, deine Bachelorarbeit.
Ja, das ist ein Never-Ending Project.
Ja, ja, ja. Aber ist auch schön, also wir haben ja damit zusammen angefangen und...
Das Ding lebt immer noch.
Ja, das ist cool. Und das Schöne ist ja, du kommst dann irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, du brauchst ein Ersatzteil und so, und das nutzt nicht mehr, weil die hat zum Beispiel alte Spielzeuge oder so, irgendwas willst du reparieren.
Da habe ich ein schönes Beispiel. Wir hatten bei uns eine Geschirrspülmaschine, die hatte den Griff irgendwas kaputt, irgendein Kunststoffteil war abgebrochen. Und gut, die Spülmaschine konntest du noch gut aufschrauben, konntest du nachgucken, und da war halt irgend so ein kleines Kunststoffnöppelchen, irgend so eine Art Schalter, Wippe, keine Ahnung, war halt abgebrochen. Wenn du jetzt überlegst, okay, das Ding war vorne, ich weiß gar nicht, welche Firma das war, hättest du einen Techniker angerufen, der hätte dir das Ersatzteil in Rechnung gestellt, hätte dir die Anfahrt in Rechnung gestellt, die Arbeitsstunden, hätte bestimmt über 100 Euro gekostet.
Wahrscheinlich.
Und so hast du das Teil einfach im Computer kurz nachmodelliert, ausgedruckt, eingesetzt, läuft wunderbar.
Das ist natürlich cool. Also das ist dieses Do-it-yourself, ne? Du kannst viele Sachen selber machen. Verbindungselemente, alles mögliche, weißt du?
Genau.
Was bei die Vorstellung hinter oben drucken ist, was ich halt sehr cool finde, du designst Kinderschuhe an dem Ding, du druckst die aus, und wenn das Kind wächst, dann schmilzt du das Plastik wieder ein und
druckst neue Schuhe. Das wäre quasi der nächste Schritt, dass du das, was du druckst, wieder recyceln kannst.
Ja, das ist doch eigentlich eine geile Idee, oder?
Ja. Wobei, wenn jetzt ein Kind auf Kunststoff läuft...
Das machst du ja eh. Die Einlage bestimmt.
Sohle rein,
ja, okay. Ja. Die Einlage bestimmt das Lauferlebnis, nicht der Schuh.
Ja, wenn du das vergleichst mit einem Lederschuh oder Stoffschuh...
Ja, es geht ums Prinzip.
Ja,
geht darum, dass es möglich ist. Weißt du, später kannst du auch andere Sachen. Ich habe zum Beispiel einen Schokoladendrucker im Internet gesehen.
Oh ja, auch sehr geiles Ding. Cookies bedrucken oder
nicht. Ja, oder einfach Schokoladengehäuse bauen.
Weißt du? Eggbot. Kennst du den Eggbot?
Nein.
Der kam vor ein paar Jahren zu Ostern raus. Du spannst
ein
Hühnerei an. Das Ding war gleiche Software, glaube ich, wie für den Drucker.
Ja.
Das Ding hatte eine Edding drauf, hat das Ei gedreht und dann richtig schön bemalt.
Oh, cool.
Also du konntest dir wirklich Eier designen mit deinem eigenen Gesicht drauf, mit einem Spruch drauf.
Hey, du hast ein Eigesicht. Ich habe Eigesichter.
Und das Ding...
Ich glaube, das ist ein guter Sendungstitel. Das Eigesicht.
Das Eigesicht. Eggface.
Genau. Eggface Maker. Das ist doch ein geiler Titel.
Das Ding heißt eben Eggbot. Und ich meine, das Kit kostete um die 200 Euro. Oder Dollar. War halt auch nicht teuer, weil du hattest halt auch nicht wirklich viel Mechanik dabei.
Ja, aber ich find's cool, kannst du deine Ostereier im Internet designen, weißt du?
Ja, genau. Das
ist cool.
Und jetzt ist es ja quasi so...
Share your egg face.
Genau, und jetzt ist es im Prinzip so, wenn du halt eine geile Idee hast, du hast irgendein Modell erstellt, dann lädst du das im Internet hoch, da gibt's ja jetzt zig Plattformen.
Ja, für. Thinkverse ist, glaube ich,
Thingiverse. Thingiverse und Tinkercad.
Obwohl die auch in letzter Zeit... viel Probleme hast mit Urheberrecht von oder Designing-Ideen.
Ja klar, wenn du das halt nachbaust, ist halt schwer. Wenn du halt selbst was kreativ, wenn du halt kreativ bist, du designst den Scheiß.
Ja, aber die Frage ist natürlich immer, das ist auch immer so ein Patent, wo so, ab wann ist das eine Eigenleistung, ab wann ist es kopiert? Weil ich bin immer ein Freund von der Theorie, everything is a remix.
Ja.
Dass du das immer alles irgendwo aus anders Ideen, Inspirationen nimmst. Dass zum Beispiel, fragt man sich, wann Mutter Natur ankommt und uns verklagt, weil wir ihre Ideen klauen.
Ja, wenn sie nicht bis dahin kaputt gemacht haben. Aber das wäre jetzt ein anderes politisches Thema.
Ja.
Kyoto-Protokoll.
Ja. Also, es ist natürlich entfernt, was mit Open Hardware zu tun, weil der Drucker ist Open Hardware, den du benutzt.
Richtig, genau. Das ist komplett Open Hardware. Du kriegst, also du könntest das Ding bei verschiedenen, weiß nicht, bei zig Firmen.
Es gibt ja diesen MakerBot. Das ist ja der, das ist das High-End-System. Ja, finde ich jetzt. Also für ein Consumer bezahlbares Druckerlebnis ist ja immer noch der MakerBot.
Der kostet $1,000.
Ja, mal sag ich ja, immer noch bezahlbar für Leute, die mit dem anfangen wollen, ist der MakerBot quasi der erste Schritt quasi dahin.
Das heißt, da musst du halt wirklich nur ein Kit aus Balsaholz zusammenstecken und bist dann fast schon fertig.
Muss ihn auch kalibrieren, ne?
Und ja, muss aber mit allen. Oder eben, du kaufst ja $5,000, war das günstigste von Z-Corp, einen kommerziellen Drucker.
Mhm.
Der arbeitet dann mit Puder halt.
Ja.
Also der arbeitet auf einem anderen also System. Aber wenn du siehst, $5,000 zum Basteln, das hast du nicht mal eben so.
Ja, ich finde sowieso die Idee von offener Hardware viel schöner, weil du kannst da mehr reparieren, du hast da mehr Leute, die du ansprechen kannst. Du kannst mit einem lokalen Hackspace gehen.
Ja, genau.
Das ich sowieso machen will. Wir waren sowieso hier in der Nähe an Hackspace. Wir sind hier am Niederrhein und haben keinen Hackspace. Das wäre halt cool, wenn du so hingehen kannst, dich mit ein paar Leuten treffen kannst und du stellst den Drucker dahin und die können halt anfangen, Sachen zu drucken.
Das nächste ist, glaube ich, Neuss oder so.
Ich weiß es
von hier aus.
Also für mich am nächsten zu erreichen ist, glaube ich, Düsseldorf. Der Hackspace in Düsseldorf. Der Chaos Computer Club da.
Ja, genau.
Der ist für mich am schnellsten zu erreichen, weil ich muss nur in den Zug und bin dann da.
Ja.
Da will ich nicht umsteigen noch extra.
Von einer Endhaltestelle bis zur anderen.
Ja, das ist am einfachsten für mich. Wie gesagt, hier in der Gegend wäre auch schön, wenn man da so ein Räumchen hätte, wo man sich mal reinsetzen kann.
Ja, klar. Nur ist halt ja auch wieder eine Kostenfrage. Wie finanzierst du das?
Ja, da wäre halt schön, wenn uns einer das sponsern könnte. Also wenn jemanden kennt, der sowas sponsern würde, melden.
Wir brauchen Geld.
Wir brauchen nicht Geld, wir brauchen Platz und Internet. Na gut, der Platz muss natürlich auch Internet haben. Das ist,
ja, klar, und Strom wäre nicht schlecht.
Strom wäre schon geil. so ein
Licht,
so
dunkles
Keller sein. Licht ist optional.
Fließend Wasser,
na, wir waschen uns eh nie.
Solange Mate fließt, ist alles okay.
Ja,
nee, aber
ja, wir können dann jetzt eben nochmal, also wir haben den oben Drucker, ne?
Genau, und der, ich sag mal, du kannst halt relativ schnell was damit designen. Wenn du dir jetzt was sagst, du willst irgendwas bauen, du designst es schnell am Computer und druckst es dir aus.
Ja.
Ist halt schon ziemlich geil.
Ich hab auch mitgekriegt, dann kann auch was auch sehr viel machen, ist Schmuck damit designen.
Ja, genau. Gab einen Typen, der hat jeden Tag für seine Freundin oder Frau jeden Tag ein anderes andere Ohrringe erstellt.
Ja, du hast ja auch mal Ohrringe damit gedruckt.
Ja, genau. Pac-Man innerhalb von 3 Minuten vom Design, also vom Start des Designs bis zum fertigen Druck waren es 3 Minuten.
Was ich mal gehört habe, ist, du steckst deinen Finger ins Ohr und wenn du den so bewegst, dann hört sich das an wie Pac-Man. Der ist unwiss.
Wenn ich den bewege?
Es hört sich wirklich an wie Pac-Man.
Ich will nicht wissen, wie du den Sound aufgenommen hast im Original.
Ja.
Man könnte. Weißt du, dass das Mikro genau die Form von dem Finger hat?
Ja, ich glaube, ich habe eine Idee, die ich nicht so gerne verändern will.
Du hast damit angefangen.
Dann kommen wir zu einer Open Hardware direkt mal zu deiner Bachelorarbeit.
Die ging ja auch im Prinzip in Open Hardware über.
Ja. Sogar eine, die unseren Dozenten sehr begeistert, also den verantwortlichen Dozenten sehr begeistert hat.
Der hatte echt Spaß dran. Also die Bachelorarbeit war im Prinzip, ich habe einen Quadrocopter gebaut. Aus im Prinzip Bauteilen, die, ich sag mal, normaler Quadrocopter kennt man, ich weiß nicht, sollte eigentlich ein Begriff sein.
Ja, das ist, wer es nicht weiß, das ist so quasi so eine autonome Flugdrohne quasi. Ja,
autonom.
Nee, nicht autonom, aber es ist eine Flugdrohne.
Ja.
Die ist meistens so, die hat meistens von der Spannweite von, es gibt 15 cm bis hin zu 2 Meter Spannweite von den Dingern.
Ja,
doch, schon muss man sagen. Es gibt auch
die krassen Sachen, aber ich sag mal, im normalen Fall hat das Ding im Durchmesser 5,5 Meter, hat halt 4 Arme, deswegen Quadrocopter und hat an jedem Arm im Prinzip einen Motor. Und die einzige Steuerung ist im Prinzip, du hast Sensoren, die halt sagen, ich kipp nach rechts ab, also muss ich jetzt da ein bisschen mehr die Motorleistung erhöhen.
Ja.
Das heißt, im Prinzip ist es halt eine Plattform, die sich selbst stabilisiert.
Und der Vorteil gegenüber dem normalen Hubschrauber ist halt, dass es stabiler ist im Flug.
Und so. Er ist stabiler, der kann mehr leisten, sage ich in dem Sinne, und es ist auch einfacher für Anfänger, das Ding zu steuern.
Ja.
Habe ich zumindest so das Gefühl.
Ja gut, wir hatten da einige. Mal gucken, ob ich da die Erlaubnis kriege, von dir ein paar Flugvideos hochzuladen, die wir da noch haben.
Ach, die in der Kuppel da.
Ja, wo die Steuerung schon anspruchsvoll war, wo wir beim Kalibrieren. Aber das ist jetzt ein...
Das waren,
Nee, aber wieso bist du dann auf die Idee gekommen?
Also im Prinzip brauchte ich ja erstmal irgendein Thema für die Bachelorarbeit.
Ja, braucht jeder.
Ja, brauchst du auch.
Ja, brauche ich auch.
Ja. Und ich sag mal, ich bin auf das Projekt gestoßen. Das Geile war im Prinzip, die verwenden Sensoren aus der Wii. Also diesen Nunchuck-Sensor.
Und stimmt, das war die ursprüngliche Idee.
Genau, das heißt, die nehmen die Bauteile von der Wii und verbinden es halt mit einem Arduino. Da haben wir das Ding ja wieder.
Ja, ja.
Und bauen daraus uns im Prinzip mit ein bisschen mehr Hardware, mit Motoren, mit Akku, mit Motortreiber, uns eine Flugplattform, die, ich sag mal, halb so viel kostet wie ein kommerzielles Kit. Also normaler
Quadrocopter. Das war dieser, glaube ich, der $100 Quadrocopter, oder?
Das habe ich ja versucht.
Ja.
Ich sag mal, am Ende bin
nicht
ich...
Nicht der $1 Million Man, oder? Nein.
Ja, aber im Prinzip war ja der Plan, das Ding so günstig wie möglich zu bauen, aber es ist auch flugfähig zu kriegen. Ja. Wenn man das sieht, du kriegst diesen Mikrocopter. Mhm. Ist, glaube ich, so eines das erste... halb kommerzielle, also es war auch Open Hardware, jetzt ist es inzwischen Closed Hardware.
Oh, das ist schon mal schade. Also wenn sowas von Open Hardware auf Closed Hardware...
Ja, yeah, du kriegst aber noch die alten Schaltpläne. Also
ja, gut, die einmal geöffneten Schaltpläne sind natürlich offen, aber die Weiterentwicklung
läuft
dann geschlossen ab.
Richtig, aber du hast dann im Prinzip auch, ich weiß nicht, der Holger Busse heißt es, der hat sich damit, glaube ich, wahrscheinlich eine goldene Nase verdient mit seinem Shop. Der verkauft die Dinger für, ich glaube, das günstigste Ding kostet 400-500 Euro.
Das ist ja mal, also wie groß sind die Dinger?
Die sind ja einen halben Meter durch Spannweite haben sie.
Also musst du noch selber zusammenbauen oder kriegst du das Ding schon
zusammen? Musst du selbst zusammenbauen. Du kannst aber allerdings auch Aufpreis zahlen, dann zahlst du 800 Euro für das Ding.
Aha, du zahlst das Doppelte, um das Ding zusammengebaut zu kriegen.
Ja, genau.
Ja, das ist ja arschig, oder?
Das ist schon ein bisschen scheiße.
Ja, also das will ich dann auch selber zusammenbauen.
Ja, und ich sag mal, jetzt gerade auch mit China, wenn man die richtigen Shops kennt, die kann ich euch auch verlinken, da kriege ich wahrscheinlich keine Provision für.
Aber ja, so halb legale Shops sollten wir, glaube ich, nicht so verlinken, oder?
Na, die sind legal, klar, die sind auch relativ günstig. Nur ich sag mal, man muss halt aufpassen, was die Qualität angeht.
Ja, gut. Hatten wir auch schon Probleme mit, ne?
Ja, mit den Motoren auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch schon mal ein Kit in Deutschland bestellt, da war ein kaputter Motor bei. Habe ich angerufen,
haben sie mir... Ach, das ist der Servomotor.
Ja, da war der Servomotor direkt am Arsch, da haben sie mir einen neuen geschickt, das war.
Wobei, was ich auch mal ein Problem
hatte... Den Shop werde ich übrigens, glaube ich, auch verlinken, wenn man so ein Arduino-Starter-Kit bestellen will, kann man da ganz gut machen.
Was brauchst du da groß für ein Starter-Kit?
Das ja, obwohl ich finde, wer noch nie gemacht hat, der könnte sich ruhig ein Starter-Kit...
Ja, so ein paar LEDs sind schon ganz nett.
So ein LED-Widerstand, Servomotor, ein paar Sensoren, Mikrofon, ein Beeper ist da drin und ein Steckboard ist dabei. Ja. Das ist alles eigentlich gar nicht schlecht.
Nee, aber um nochmal auf die Arbeit zurückzukommen, der Plan war im Prinzip, ein günstiges Fluggerät zu bauen, was halt nicht mehr als 150 Euro kosten soll. Also, sag mal, 100 Euro waren angestrebt, am Ende waren es, glaube ich, 120 Euro. Plus dann natürlich nochmal eine Fernsteuerung, die man sich hätte kaufen müssen, oder man steuert es eben per Bluetooth, denn alles ist besser mit Bluetooth.
Everything is better with Bluetooth. Oh, das ist ein guter Sendungstitel. Ja. Das ist gerade besser als der vorher.
Oh ja.
Mach ich Sendungstitel in der Folge 5, ne, und dann so, everything is better with Bluetooth.
Wir haben einen Sendungstitel?
Ja, ich überlege mir immer während der Sendung einen Sendungstitel.
Achso, okay.
Ich hätte jetzt auch reinschreiben können, Open Hardware mit Daniel.
Wahnsinn, Multitasking, was ist intern? Geil.
Ja. Ich überlege mir dann immer während der Sendung ein geiler Satz oder so, irgendwas, was mir gut fällt. Und dieses Effing ist wieder mit Bluetooth, das ist auf jeden Fall ein geiler Satz.
Verpasst auf jeden Fall.
Ja.
Nee, und ich sag mal, das Ding wurde halt gebaut, das wurde halt auch ein bisschen dokumentiert. Und ich sag mal, die Software, die...
Wir können das auch verlinken, das ist nämlich in meinem Wiki, ist das nämlich größtenteils eingeflossen.
Da ist es aber noch nicht komplett drin.
Naja,
das ist noch eine Version von Februar.
Ja, aber das war vor der Bachelorarbeit,
ne? Von einem Jahr, ja.
Aber das reicht erstmal, um sich einzulesen.
Ja, und ich sag mal, das ganze Prinzip dabei ist im Prinzip auch, du hast eine Software, die war, glaube ich, 2000 Zeilen damals lang, komplett für den Arduino geschrieben, für einen normalen Prozessor auswählt, ich weiß nicht, 16 Kilobyte war da Ding nachher groß, die Firma. Mhm. Und du konntest damit, du hattest halt ein vollwertige, funktionales System, was da halt auf einen Trikopter umstellen konnte, also mit 3 Rotoren, mit 6 Rotoren. Und inzwischen sind es sogar schon so weit, dass du das auf Segelflieger umbauen kannst.
Das ist ja auch ein nächstes Projekt von dir.
Das wäre auf jeden Fall, vielleicht eine Masterarbeit, mal gucken.
Ja.
Autonome Flugdrohne, relativ günstig, selbst gebaut.
Ganz ehrlich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe ja sehr Respekt vor, aber autonome Flugdrohne klingt so nach dem Motto, ich will beim Militär nachher arbeiten. Die suchen solche Qualifikationen. Nee.
Ich glaube, die Terroristen zahlen mehr.
Ja, das ist jetzt zu laut sagen. aber so autonome Flugdrohne finde ich ja interessant.
Ja.
Ich gebe den GPS-Punkte vor,
genau,
der abfliegt und ich steuere dann quasi nur die Kamera,
damit
ich mich nicht mehr um das Flugzeug kümmern muss, sondern mich ganz um die Kamera beschäftigen.
Das wäre halt auch interessant, ich meine, Quadrocopter sind halt auch interessant für Fotografen, dass du halt sagst, du packst da halt eine teure Spiegelreflex drunter.
Aber ganz ehrlich, es gibt Fotografen, die bieten das an.
Ja, genau.
Mit so Quadrocoptern, die nehmen dann auch pro Session so 2.000 bis 3.000 Euro.
Richtig.
Das heißt, du kannst hier, wenn du sagen wir mal, du sagst, du machst das für 600 Euro mit so einem selbstgebauten Quadrocopter, kannst du da ordentlich Asche mit verdienen.
Wobei dann brauchst du eben noch die geile, teure Kamera, die kostet auch mal 2.000 Euro.
Ja, gut, da zahlst du 600 Euro für so eine gute Spiegelreflexkamera, mit der du echt arbeiten kannst, kostet ja 600 Euro.
Kommt doch an, was halt damit machen willst.
Ja, also du brauchst keine, aber ich will keine 2000 Euro Kamera an so ein Ding hängen,
was halt auch nicht
noch so einen Bruchteil dessen kostet.
Also so viel vertraue ich dem Ding dann doch nicht.
Müsste man vorher testen.
Ja.
Das war ja auch die Idee dahinter, ne? Also
dass da irgendwann, genau, eine Kamera ist inzwischen auch schon drauf. Problem ist halt nur, ich habe jetzt eine neue Fernsteuerung, die übrigens auch halb open, also die wurde auch open Hardware gemacht.
Mhm.
Die, weiß ich, die kostet da auch, also normale große Fernsteuerung mit 9 Kanälen kostet 300, 400 Euro.
Ja.
Und die kostet halt aus England jetzt, weiß nicht, 80, 90 Euro.
Ja, das klingt
cool. Und da ist, halt, da ist halt auch ein Atmel drin, den kannst du auch ganz normal programmieren, du kannst das Ding modden ohne Ende.
Das klingt cool, ein paar.
Das da habe ich auch schon gemoddet, also die Firma ist auf jeden Fall schon geflasht, da ist ein neuer Schalter drin für Hintergrundbeleuchtung. Und ich sag mal, da kannst du halt auch Sachen, viele Sachen mitmachen. Nee, und ich sag mal, du hast dann auch Sachen, Möglichkeiten, Leute bieten dir Kits an, du kannst das Ding komplett umbauen im Prinzip.
Im Prinzip ist das so, ich habe so ein Open Hackbook, kann ich mir mal zeigen.
Du hast, ach, dieses Arduino-Gedöns da.
Nee, das ist ein anderes Buch. Moment, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde, ich hoffe, man hört mich noch.
Das wäre bei einer digitalen Bibliothek.
Ja, ich habe so ein lustiges Buch mal gekriegt.
Aha.
Game Console Hacking.
Wieso weiß ich davon nichts?
Ich habe dir das, glaube ich, schon mal gezeigt. Das ist halt ein ganz lustiges Buch, da steht halt alle möglichen Hacks drin, zum Beispiel wie du Bildschirm von einem Gameboy tauschen kannst, wie du deinen
Arduino umbaust. Das sehe ich jetzt aber ein Problem, wo kriege ich jetzt ein
Atari
Atari der ersten Generation her.
Ja, also das ist ein ganz cooles Buch gewesen, das habe ich mir mal angeschafft. Das ist halt auch für alte Xbox steht da ziemlich viel drin, vielleicht interessiert dich das mal. Kannst du gerne mal mitnehmen.
Ja, das ist geil, das wäre cool, danke.
Ja, nimm mal ruhig mit und lies ein bisschen rum, da stehen einige geile Inspirationen und Ideen drin, was du mit so einem Scheiß alles machen kannst.
Ja, genau, das hätte ich mal gebraucht vor ein paar Tagen, aber findet man auch bei Google.
Ja, aber wie gesagt, das ist ein halt unheimlich umfassendes
Buch. Das ist auf jeden Fall schon geil, ja.
Mit allen möglichen Spezifikationen und das habe ich mir mal irgendwann mal angeschafft oder geschenkt bekommen, glaube ich, war es.
Ja.
Und es ist halt vom mit dem Vorwort von The Father of Video Games.
Okay.
Ralph Hare Bear. Aha. Und das ist halt, also wer es nicht kennt, ich kann es vielleicht nochmal verlinken, wenn es das noch gibt. Das ist Game Console Hacking für Xbox, PlayStation, Nintendo, Atari und Game Park 32. Ist schon etwas älter, das Buch. Und macht aber trotzdem noch immer viel Sinn bei einigen Stellen. Zum Beispiel ist da drin, wie du den Game Boy Advance zum Beispiel mit einer Leuchtschichtaussicht, dass du den über den Startknopf beleuchten kannst. Dass du über einen Schaltcode Hintergrundbeleuchtung in den Game Boy Advance einbasteln kannst.
Das hätte ich damals echt gebraucht.
Ganz ehrlich, das Buch habe ich schon länger. Ich hätte es dir früher geben sollen.
Ja, so kommt das raus.
Ja, das Buch habe ich auch schon 5-6 Jahre oder so. Also,
ja.
Das ist schon länger durchgegangen.
Ja,
ich werfe ja sowas nicht weg.
Nee. Wir werfen Bücher weg.
Also, das ist Game Console Hacking. Ich kann das nochmal verlinken. Das habe ich mir.
Genau, halt's mal kurz in die
Kamera. Wow, das habe ich mir den Kragen. Wow, das habe ich mir.
34,49 Euro.
Habe ich dafür mal bezahlt. Kein Witz, das habe ich mir 2004 gekauft.
Hättest du mal Geld dafür ausgegeben?
Ich habe es 2004 gekauft.
Boah.
Ich überleg mal, 2004? Jetzt wie lange das her ist?
Da gab's noch nicht mal den Gameboy, was ist denn das nächste dann gewesen?
Ja, da gab's noch nicht mal den DS, oder?
Nee.
Ey, geil, ich hab immer so 2004, ey. Ja, also da steht einiges drin und der Gamepark 32 kann ja. Ja, ganz gut, da sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen.
Genau, wir waren bei der Fernsteuerung.
Ja, aber wir waren beim Modden halt.
Ja, genau, und ich sag mal, du kriegst halt. Ist aber auch generell so, gerade bei der Xbox, wenn ich das gerade ja auch so lese. Wenn du halt ein System hast, was relativ verbreitet ist, dann gibt es halt irgendwann Leute, die denken sich so, mal gucken, was passiert, wenn ich das und das mache.
Oder wäre das mal dieses, was kann man mehr damit tun? Weil die meisten Leute sind nicht mit dem zufrieden, wenn man ihnen so eine Closed Box hinstellt, die wollen wissen, was ist in der Box.
Ich sag nur dieses PS3 und das US-Militär, ne?
Ja, also die Sache ist halt die, was ich auch finde, viele Leute geben sich halt nicht damit zufrieden, dass sie was Geschlossenes
kriegen. Ja, genau, die wollen halt
mehr und die raus. Wollen halt wissen, what's in the box. Das ist quasi Geburtsstunde der Hacker. Wissen, wie es funktioniert. Da habe ich ja auch, ich nehme ja auch gerne Sachen auseinander, weil ich rausfinde, wie
die Dinger. Dann nicht mehr zusammen.
Und danach kriegt man die meisten nicht zusammen. Daher ist das meistens problematisch. Deswegen habe ich es mit meinem iPhone auch noch nicht probiert.
Hast du einen Schraubendreher hier?
Obwohl, ich habe mal ein LG-Handy auseinandergenommen und einen Bildschirm getauscht. Es ist eine Frickelsarbeit, sag ich. Die Dinger sind ja echt unendlich schlecht.
Hast du keine Folientaste, keine Folienkabel oder so zum rausklippen?
Doch, aber du musst das, um das Bildschirm auseinanderzunehmen, musst du das komplette Teil zerlegen.
Ach so.
Ja, gut. Die Dinger sind so zusammengebaut, dass sie normalerweise nicht sehr erwartungsfreundlich sind.
Das kriegen halt nur kleine Chinesen mit kleinen dünnen Fingern hin.
Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber es war schon sehr anspruchsvoll. Und ja, wir haben jetzt ja mit deiner Bachelorarbeit, war der Quadrocopter, nochmal kurz eben zurückkommen zum
Thema.
Ich weiß, wir sind schon seit über einer Stunde dran und. Das wird dir dann aktuell.
Ist auch die sechste Stunde für mich, ja?
Ja. Ist die sechste Schulstunde. Und du hast einen Quadrocopter gebaut.
Genau.
Billig, günstig und während des Bauens gerade du Kopf, das hattest du die Idee, dass du vielleicht einen 3D-Printer gebrauchen könntest, glaube ich, war das?
Ne? Ja, genau, weil du halt irgendwie, ich sag mal, ich habe halt alles mit Aluminium gemacht und Balsaholz und Platinresten. Das ist halt relativ leicht, aber ich sag mal, du kriegst es halt nicht unbedingt in die Form, wie das gerne hättest. Gerade Aluminium schweißen ist eine Kunst für sich.
Oh ja, da habe ich schon Storys gehört.
Also ich sag mal wirklich, genau, gut schweißen kannst du es nicht. Es ist nicht so wie bei Stahl.
Ja.
Glaube ich zumindest. Ich hab's noch nie gemacht.
Also Schweißgerät haben wir hier unten da. Das hat mein Vater bei sich stehen. Das kann entweder mal ausgehen. Ja, brauchst du halt. So Lötgeräte, Schweißgerät brauchst du halt zwischendurch mal.
Ja, klar.
Nicht mehr so häufig wie früher. Es gibt ja Pressfittings. Brauchst du das nicht mehr so. Aber alte Anlagen.
Ja, aber ich sag mal, da kommst du halt irgendwann auf die Idee so, was ist, wenn ich das ganze Gehäuse aus einem Stück oder so machen könnte, dass es halt funktional ist.
Du meinst aus einem Block, wie Apple das immer so gerne tut.
Ja, genau.
Aus einem Aluminiumblock sägen.
Ja, da hatte ich ja damals schon probiert, das irgendwie mit Glasfaser zu machen und bla, das ging, würde auch heute noch gehen. Aber ich sag mal, wenn du halt den Quadrocopter siehst, wenn du halt den Drucker siehst und was du da für Teile mit einfach zusammenstecken kannst, ist es halt einfach genial. Du musst dich ja nicht in den Keller stellen, du musst da Sachen feilen und schrauben und bohren, sondern druckst dir das Ding einfach, steckst es zusammen, klebst es zur Not sogar und hast das Ding fertig.
Ja, der Vorteil ist natürlich auch, du hast günstigere Materialkosten, du kannst mal schnell Teile zusammensuchen.
Und du musst nicht in den Baumarkt fahren, um mal eben ein paar...
kannst auch selber Zahnräder in Größen herstellen, die es gar nicht gibt und
richtig,
so.
Richtig, oder mit Mustern drin von wie Star Wars Dingens.
Oh, Vorsicht, wenn George Lucas das hört.
Oder mit keine Ahnung was für Sachen.
Ja, ich finde es schon sehr geil, wie sich das eine das andere bedingt, wo du denkst, weißt du, das ist halt cool, wenn du das hast. Und dann hat halt das eine Projekt etwas länger gelegen, um halt den 3D-Drucker zu kriegen.
Aber ich sag mal, so stützen sich die Sachen halt gegenseitig. Weil zuerst wollte ich eine Fräse bauen.
Ja, das aber, da habe ich ja Druckermotoren gesponsert für.
Ja, genau, den alten Epson.
Den alten Epson-Drucker habe ich dir gesponsert.
Den habe ich, glaube ich, immer noch. Und daraus wollte ich einen weiteren kleinen Drucker bauen.
Ja.
Irgendwann mal.
Ja, also bei Hardware-Spenden, da freut sich der Daniel immer drüber.
Jo, solange sie halt nicht zu alt sind. Aber da, naja.
Ja, obwohl das alte macht manchmal, sorgt manchmal fürs man leichter an die Internas rankommt.
Das stimmt. Klar, wenn die Dinger dann oft getestet wurden und...
Das Schöne ist halt, ältere Hardware ist meistens gröber, einfacher, feiner, nicht so fein gelötet, nicht so kleine Elemente, da kann man öfter wieder Sachen wiederverwenden.
Ja.
Also alter hat nicht nur Nachteile.
Das stimmt. Wir sprechen uns in 50 Jahren nochmal.
Ja, ich spreche in 50 Jahren nochmal. Ja, wie gesagt, da haben wir die Projekte. Ja.
Genau, da gibt es eigentlich noch, wie gesagt, wir hatten ja noch die ganze andere Liste.
Ja, wir haben uns so eine Projektliste mal zusammengestellt. Ja,
was
so
da noch alles durch muss.
Also so einen 3D-Scanner hatten wir drin. Lenkdrachen mit Motor und Steuerung ausstattet. Da frage ich mich, ob wir das über eine Bodensteuerung machen. Das ist also quasi eine kleine Maschine, die da sitzt und den Drachen über den Boden steuert. Das ist oben in den Drachen. Bitte.
Da kommt, da gibt es gibt schon, ich sag mal...
Christian, bitte, ich bitte dich.
Bodensteuerung. Wenn da kommt,
warum? Das ist doch cool, eine Bodenstation. Immerhin verlierst du sie nicht, wenn da mal ein starker Wind kommt, dann kappt der einfach die Seile, dann fliegt der Drache weg. Hast du 5 Euro verloren, nicht deine Bodenstation.
Nee, da sollte schon ein Motor mit rein. Also ein Lenkdrachen von Aldi, die kosten 4 Euro. Motor mit rein, intelligente Steuerung mit rein, Akku mit rein. Die Teile habe ich alle zu Hause, so ist es nicht. Rest wird gedruckt.
Yeah. Also, ich merke schon, wir fahren rüber zu meinem Opa aufs Land und testen das Zeug mal auf dem Feld, nachdem die hier im August, glaube ich, mal Seriengänge. Ja. Das fand ich sowieso cool, dass das automatische Mini-Gewächshaus
hast du drauf. Das hatte ich eigentlich auch schon seit, ich weiß nicht, 12 bin, 14 bin.
Das klingt ja auch schon sehr geil. Also ein automatisches Mini-Gewächshaus.
Genau.
Geil.
Das heißt, ich habe im Keller noch ein altes Aquarium, 64 Liter.
Ja.
Weiß ich, 60 mal 30 und 35 Zentimeter hoch.
Ja.
Das steht halt leer.
Ja.
Und da ist halt auch die Beleuchtung kaputt. Also es ist einfach nicht mehr zu gebrauchen.
Mhm.
Und da wäre halt die Idee, dass man da halt auch, weiß ich, ein Arduino oder ein Raspberry würde ich nicht unbedingt nehmen. Das ist das Ding zu schade für. Und so viel brauchst du gar nicht.
Ja, aber gut, man kann natürlich noch einen Webserver bei reinbasteln und dann das übers Internet steuern sogar.
Packst du Bluetooth rein? Hallo?
Ah, und hier ist wieder unser Sendungstitel. Ja, Everything is better with Bluetooth.
Bluetooth-Module aus China.
Aber hab ich schon drüber geschrieben, ne? Hab ich mal geschrieben mit dem Bluetooth.
Jo,
ja, stimmt. gestern Abend noch reingeschrieben. Ja. Obwohl ich natürlich sagen muss, so ein automatisches Mini-Gewächshaus, da wirst du dir sehr viele Freunde mitmachen.
Ja klar, gerade, ich sag es mal, hier in der Nähe von Holland.
Gerade in der Nähe von Holland wirst du dir sehr viele private Freunde mitmachen.
Ich sag mal...
Da wirst du eine relativ große Community kriegen. Also wenn ihr da Interesse dran habt, meldet euch einfach bei Daniel. Ich werde den Twitter-Handle reinschreiben, meldet euch bei dem. Der freut sich da über Inspiration über den zum Thema Mini-Gewächshaus.
Die Leute hätten da wahrscheinlich auch die nötige ruhige Hand, um das zu nöten.
Naja.
Kriegen es von den Augen nicht mehr, aber von der Hand.
Ja, yeah, also darum kam ich schon direkt die Idee, da kann man ja auch andere Sachen mitmachen.
Ja,
hüst.
Naja, Tomaten im Sommer, keine Ahnung.
Ich glaube, für Tomatenpflanzen komme ich ein bisschen zu groß dafür, oder geht das?
Cocktailtomaten.
Ah, okay. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass es so ist, dass du da so Pflanzen nachziehen kannst, so kleine. Dass es eher darum geht, dass du so, dass du das so machst, um die Pflanzen anzuziehen und
Stecklinge ziehen,
ja. Und dass sie dann rauspflanzt.
Nee, war im Prinzip der Plan. Und wenn man halt das System hat, einmal,
das
halt modular aufgebaut hat, kann man das ja auch für größere Dinger verwenden.
Natürlich.
Für größere
Dinger. Ich finde das natürlich immer schön, wenn du aus dem, wenn du das kleine Konzept machst und daraus dann was Großes
bauen kannst. Ja, genau.
Ja, hatten wir das gemacht?
Den Scanner.
3D-Scanner. Das finde ich sowieso eine interessante Sache.
Der 3D-Scanner.
Weil das, wenn du einen 3D-Drucker hast,
willst du auch einen Scanner haben.
Willst du auch einen Scanner haben. Klar, ist immer so. Wenn du einen Drucker hast, brauchst du auch den Scanner dazu. Sonst macht das ja auch keinen Sinn.
Also ich sag mal, was halt schon geil wäre, ist, du hast halt beides nebeneinander stehen.
Mhm.
Du stellst halt was rein.
Ja.
Das Ding wird automatisch gescannt, verarbeitet und nachher wieder automatisch gedruckt. Heißt das, du weiß nicht, du holst jetzt irgendwie ein Gartenzwerg oder so, warum auch immer man das tun sollte. Und sagst dir halt, ich will davon gern, genau so eine habe ich auch.
Die ist übrigens relativ günstig gewesen.
Ja, 25 Euro.
Ja, du bezahlst ja nicht. Ich habe da sogar, ich glaube, 19 Euro für bezahlt. Das war ein Aktionsangebot.
Boah,
bei Amazon.
Drecksack.
Ja, ist aber auch schon ein Jahr her oder so.
Oh. Nee, aber jedenfalls hast du halt beides nebeneinander
stehen. Und läuft unter Linux.
Ich weiß.
Hm.
Das ist geil.
Ja, geil, oder?
Das Ding soll halt ans Raspberry nachher dran.
Ja.
Egal. Nee, das heißt, du hast halt, wie gesagt, beides nebeneinander stehen, stellst halt was rein, drückst auf den Knopf und das Ding kopiert dir das einfach.
Ja.
Gibst halt noch die Menge an. Heißt, wie ein normaler Fotokopierer.
Schön mit Fließband so.
Das Ding habe ich auch bald fertig.
Oh, ich merke schon,
ich gestern was
Massenproduktion.
Ja. Nee, aber ich sag mal, da gibt es halt auch Open Source Projekte für. Bei Open Source ist es nicht ganz dieser David Laser Scanner da unten weiter.
Ja, Link kommt in die Show Notes. Da
Klammer.
Ist die Klammer hinter.
Ups.
Ja, not.
Aber ich sag mal, da geht im Prinzip auch mit einfachsten Materialien. Das heißt, du hast eine Webcam, du hast einen Linienlaser. Mhm. Beides kostet vielleicht zusammen 30 Euro. Je nachdem, wo du es halt bestellst. Und den Rest druckst du dir, also die restliche Mechanik druckst du dir einfach mit dem 3D-Drucker.
Klingt auf jeden Fall nach einem geilen Plan.
Ja, das wird dann auf jeden Fall dann schon mal so für den Sommer was werden.
Ja.
Und ja, also ich sag mal, gibt halt viele Sachen, die man halt noch machen könnte und die sich halt auch so angesammelt haben in den letzten Monaten.
Ja, ja.
Ja.
Das ist auf jeden Fall einiges. Ja, wir haben auch ein kleines Webprojekt, obwohl das eher von mir ausgeht, aber das können wir mal irgendwann anders erwähnen. Das hat jetzt hier nicht so viel zu sagen.
Ach, mit den War Machine.
Ja, aber das, das muss man jetzt nicht erwähnen.
Das ist das nicht eher ein Spiel?
Da muss ich jetzt mal erwähnen. Das ist ja ein CC-Lizenz.
Machen
wir gleich. Wir haben jetzt ein bisschen Quatschrunde. Wir haben also noch Zeit, ein bisschen über so Sachen zu reden, wenn du Lust hast.
Ja, Quatsch.
Ja, wir sind beim Limit, weißt du, 1,5 Stunden haben wir jetzt gleich voll. Und
das wird der längste Podcast, der jemals
nicht? Nee, also der längste Podcast, den wir gemacht haben, glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es noch einen längeren, da muss man eben kurz nachgucken auf der Webseite. Ich meine, wir hatten sogar mal 2 Stunden.
Challenge accepted, würde ich mal sagen.
Ich muss mal eben gucken, ich glaube, einer der ersten Podcasts war das.
Muss
ich ins Admin-Interface, da sehe ich das sonst nicht. Boah.
Ja, und während Christian sucht, quatschen wolltest du, ne? Du sagst es mit Open Musik, oder wie war das?
Ja, ich habe
freie Musik.
Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, dass ich hingehe und ein bisschen freie Musik in den Podcast einspringe. Am Ende immer so einen ausgewählten Titel.
Das Geile ist, es kostet nichts.
Ja, also ich habe keinen Bock auf GEMA-Gebühren und so ein Scheiß, deswegen habe ich da nicht nachgesucht. Und da habe ich dann mir mal ein bisschen Gedanken zu gemacht. Ich finde halt auch von anderen Podcasts inspiriert ein bisschen. Oh Gott, der hat Autodetekt. Oh, ich kann gerade nicht nachgucken, wie lange der Podcast ist. Ich muss mir sowas aufschreiben. Ja, ich muss mir echt sowas aufschreiben. Ah, leck mich um. Lass mir das, wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag. Wie gesagt, ja, was? Der Podcast ist ein ausgetragener Bildungsauftrag.
Bild dir mal nichts ein.
Ja, bild dir mal keine Meinung hier, ne?
Ja, genau.
Bild dir deine Meinung. Nein, wenn du merkst, die Konzentration lässt langsam nach.
War die jemals da?
Ja, am Anfang irgendwie schon. Also,
ich glaube auch.
Also ich habe jetzt einfach was auf Mittagessen. Ich habe mich nicht so wirklich gefrühstückt.
Ja, genau. Mittagessen ist ein gutes Thema.
Mittagessen. Wir haben schon 3. Also ich muss gleich mal hier. Ich muss noch mal ein paar Haushaltsaufgaben machen. Können wir nach Mittagessen? Was meinst du, Pommes?
Pommes, Currywurst?
Pommes, Currywurst klingt nach einem guten Plan, ne?
Finde ich geil.
Ja, das ist das Beste. Das kommt alles mal mit hier auf.
Aber ja nachher noch so Schmatzen einspielen oder so.
Ja, nein. Das brauche ich nicht.
Nein.
Also ich finde schon, kann man ruhig drüber reden.
Tweet vor Mampf oder sowas.
Ja, machen wir dann nochmal einen Podcast?
Würde ich sagen. Also wenn der Scanner läuft.
Ja, wir können mal ein anderes Thema machen. Also wenn wir unser Projekt mit dem Armeelisten-Editor und so, wenn das so
funktioniert,
dann können wir auch mal einen Podcast drüber machen. Dann wird ein kurzer.
Du wolltest ja noch einen machen generell über Tabletops.
Ja, generell
mit Tabletop. Patrick.
Ich weiß nicht, willst du mitmachen bei Patrick? Ich weiß nicht, ob wir 3 Personen unterkriegen. Also ich habe schon nie gehabt, also das wäre schon cool.
Ich kann dir was zusammenlöten für Mikrofon. Mikros zusammenschalten.
Ja, da müssen wir nochmal ein bisschen zusammenlegen, dass wir vielleicht mal was Hardware-mäßig kriegen. Also wenn der Patrick dann, Pascal ist das.
Ja.
Wenn der Pascal das auf die Reihe kriegt, sprich, fühle ich ja angesprochen, ich sehe gerade, das auch online, können wir gleich mal anhören. Dann machen wir das vielleicht zu dritt.
Ja, klar.
So du, eher ein bisschen mehr Warhammer 40k, also Warhammer 40k, also direkt die Games Workshop-Ebene. Und du dann eher so die Pirate Press-Ebene.
Die dunkle Seite des Mondes, ja.
Ja, die ehemaligen Angestellten. Ja, würde ich sagen, ne?
Die Verbannten.
Also, haben wir noch was?
Ich guck gerade mal hier rum.
Ich glaube nicht mehr, ne? Haben wir irgendwas vergessen?
Ich habe Hunger.
Ja, machen wir. Übrigens, guck mal, was ich ausgeschnitten habe.
Boah, geil.
Auch übrigens Open Printing, ne?
Ja, genau.
Tiefziehdruck. Tiefziehdruck. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Ich spiele noch eben einen kleinen Open Song ein. Das ist dann Holy Bleep von Mizuki's Last Chance. Spiele ich eben ein. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns ins Wochenende so ein bisschen.
Ist es schon wieder Wochenende?
Ja, ist schon wieder Wochenende.
Wenn man Ferien hat, dann merkt man das nicht so.
Ja, ich weiß. Ich habe auch ein bisschen Zeitgefühl verloren. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ja.
Bleibt mir gewogen oder uns gewogen.
Ich komme wieder.
Ja.
I'll be back.
Bye, bye. So.